Psychotalk. Drei Herren auf der Couch. Mit Sebastian Bartoszek, Alexander Hoaxmaster und Sven Rutloff.
Was?
Ah, sehr gut.
Psychotalk.
Wenn keiner was sagt.
Matt
und Love.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten. Ihr hört eine Folge des Psychotalks, eures Lieblingspodcasts mit den drei bestaussehenden Psychologen in diesem Podcast. Zugeschaltet aus dem fernen Hamburg ist dabei der allseits beliebte, der allseits bekannte, der omnipräsente Alexander Hoaxmaster.
Ja, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend. Und wer gerade bewiesen hat, wie gut es ist, Live-Intros in Podcasts einzuspielen und das in einer nie dagewesenen Qualität gemacht hat, gleichzeitig gut aussehend ist und einen neuen Weißwein schlürfend, hätte ich jetzt gesagt, aber er kann sich ja beherrschen im Gegensatz zu mir, trinkend den Abend verbringen wird, der fantastische Sven Rutloff in Düsseldorf. Hallo Sven.
Schönen guten Abend. Ja, das musste ich dann nochmal machen. Können sich gleich die Schlürfgegner beschweren. Ja, vielen Dank Alexander. Und natürlich, wie immer mit dabei in unserer lockeren Runde, derjenige, der ganz am Anfang gesprochen hat, wie immer zugeschaltet aus Herne heute und auch in Zukunft, glaube ich, ne? Ja, irgendwie. Kommen wir gleich drauf, ne? Kein Ortswechsler. Der allseits beliebte Sebastian Bartoszek. Hallo.
Glück auf.
Genau. Weil ich bin das letzte Mal aus Düsseldorf dabei, weil wir ziehen Mitte Dezember um. Zwar nicht weit, aber ich bin dann Hildener. Genau.
Das stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, wie gehen wir denn rein, Sven? Du hast mal so die Struktur des Abends vorgegeben. Wie wollen wir denn heute vorgehen?
Elefanten im Raum starten?
Ja. Den Breaking News, ne? Oder?
Breaking News, würde ich sagen.
Ja.
Breaking News. Breaking News.
Es ist nicht der letzte Psychotalk. Es ist der letzte Psychotalk für dieses Jahr. Ja. Und dann machen wir eine, wie sagtest du gerade, Sebastian, so schön? Eine kreative Pause.
Eine kreative Pause.
Unbestimmter Dauer.
Genau.
So ist es. Also insofern genießt diesen Live-Abend, weil er, denke ich, für ein paar Tage, paar Monate der letzte Live-Abend sein wird. Deswegen sitzen wir hier auch alle etwas schwermütig und vielleicht auch etwas überdreht vor den ins Netzredegeräten, die wir ja uns angeschafft haben. Weil wir heute auch ein Stück weit, also natürlich ist ja hier Open Talk und ihr könnt nachher auch Fragen natürlich stellen, aber wir blicken so ein bisschen auf 8 Jahre zurück, wie wir festgestellt haben, auf über 8 Jahre ehrlich gesagt. Und wir haben aber gemeinsam im Grunde genommen über dieses Jahr hinweg und auch schon eigentlich Ende letzten Jahres diese kreative Pause immer mal wieder andiskutiert, alle miteinander. Und sind uns dann irgendwann einig geworden, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, das zu tun. Ne? So kann man das, glaube ich, auch erstmal zusammenfassen, oder?
Jo, ich glaube, das fasst es gut zusammen, die Zusammenfassung.
Hat sich bei uns halt viel getan in den 8 Jahren, persönlich und auch was wir so insgesamt so machen. Und auch mit den Themen. Also zum einen ist es natürlich so, man merkt dann an der einen oder anderen Stelle schon, dass man sich häufiger wiederholt. Ob das jetzt irgendwie an den Themen liegt oder ob das an dem fortschreitenden Alter liegt, möchte ich gar nicht ausschließen. Wir haben halt die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Ja, jetzt Jahren, wenn ich überlege, Jahren habe ich ja noch gar kein Bodybuilding gemacht. Ne?
Stimmt, das hat sich zum Beispiel auch
immer noch
geändert.
Nicht, aber damals auch nicht.
Und wir waren auch, also ich war zumindest 8 Jahre jünger zum damaligen Zeitpunkt. Also nicht nur Alter, was die Themen angeht, ich werde auch insgesamt Alter. Alter. und ich merke, dass ich glaube, das Thema Burnout, die ganzen Themen haben wir ja auch schon besprochen, dass man einfach mal ein bisschen haushalten muss. Und ja, also manchmal ist es ja auch gut, wenn es noch alles schön und nett ist, mal zu sagen, jetzt machen wir mal ein Päuschen und fangen dann wieder an, wenn wir alle wieder wach dabei sind. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr ins Privatleben reingehen wollt, aber du hast gerade schon gesagt, Sven, ihr zieht um. Bei Sebastian sind 2 Kinder dazugekommen in den letzten 8 Jahren. Der Beruf hat sich in der Selbstständigkeit weiterentwickelt. Da hat sie halt auch viel getan, was am Anfang, als wir angefangen haben, so ganz blauäugig, so alles noch gar nicht da war, ne?
Das war ja vor allem auch alles aus einer Laune heraus, ne?
Ja, ja.
Total. Ich meine, das war halt einfach so irgendwie, einfach mal quatschen am Anfang und dann hat sich das irgendwie dann so ein bisschen verselbstständigt. Lass doch mal als Psychologen über das ein oder andere Thema quatschen. Dass wir uns dann prompt irgendwie schon als 2. oder 3. Thema Fußball raussuchen mussten, wo wir alle so wahnsinnige Fußballexperten sind.
Ich bin also, Schalker.
Du warst denn ja.
Ja, ich weiß, ja.
Ich bin Schalker.
Ja, ich weiß, deine das, Söhne
das
auch.
Gerade dieses Jahr macht das viel aus an Leid, aber grundsätzlich, ja.
Das hat ja auf anderer Ebene auch mal sehr zur Freude gesorgt, dass du Schalker bist. In internen internen Absprachen, wer das nicht weiß, unser gemeinsames Management ist ausgewiesenes Dortmund-Fan und das war zwischendrin in den Jahren auch mal sehr lustig. Ich war da raus, aber ja. Ich habe das immer interessiert beobachtet, wenn ihr beide euch besonders lieb gehabt habt, Sebastian.
Der Gute freut sich ja derzeit einen Pin in den Arsch, dass Schalke vielleicht diese Saison wirklich mal wieder absteigen wird und es auch finanziell sehr schlecht auf Schalke aussieht. Ich kommentiere ganz bewusst nicht bei ihm. Sonst würde er mich wahrscheinlich sperren. Er hat mich ja schon mal entfreundet, nachdem Dortmund damals im Revierderby massiv verkackt hat und ich dann Bilder von der Zerstörung in Dresden mit Derby-Sieg gepostet habe. Und da hat er mich dann entfreundet für ein paar Tage.
Aber ihr habt euch dann auch wieder befreundet. Also es zeigt aber, wie stark doch auch Fußball-Emotionen hervorbringt. Ne? Das kann man doch auch mal festhalten.
Jo. Was waren denn eure Lieblingsfolgen, wenn wir mal so zurückschauen? Boah,
schwierig. Lieblingsfolgen.
Also, fang du mal an, Sven.
Jeder darf bis zu 3 sagen. Ich habe 2, um es direkt schon mal vorwegzuschicken.
Du hast, oh Gott, also Lieblingsfolgen, also tatsächlich könnte ich jetzt gar nicht so sagen, aber also eine Folge, die mir nach wie vor im Gedächtnis ist, einfach wegen, wir hatten viele sagenhafte Gäste, aber wer mich nachhaltig bis heute beeindruckt, ist jetzt hätte ich fast Michael Ende gesagt.
Das ist ein Umberto Eco. Wir hatten ihn nämlich auch noch kurz vor seinem Tod hier.
Das, echt? War ich da betrunken?
Nein, das ist die Folge, die wir nie gemacht haben. Wir hatten
zum Beispiel.
Wir hatten ewig vor eine, sorry, das war Abschweifen schon an dieser Stelle, aber wir hatten ewig vor, weil ich habe die Notizen bei mir auch hier irgendwie immer noch, wir hatten immer mal vor, eine Folge zu Umberto Eco zu machen, aber es ist nicht dazu gekommen und unter anderem lag es auch daran, dass wir gesagt haben, wenn wir eine Folge zu Umberto Eco machen, wäre es auch mal gut, wenn wir einen Linguisten und jemand, der sich auch wirklich mit Umberto Eco und seiner wissenschaftlichen Seite ganz gut auskennt, mit dabei haben. Und ich habe tatsächlich damals ein paar angefragt, die interessant gewesen wären, aber es war alles echt irgendwie schwierig und dann haben wir das irgendwie wieder aus den Augen verloren. Aber Michael Blume, also nach wie vor irgendwie ist für mich irgendwie einer, der ist bei mir hängen geblieben als Gast. Das fand ich total genial. Das ist das Erste, was mir einfällt.
Noch weitere Folgen?
Ich glaube, eine der Folgen, also auch wieder im Zusammenhang mit Gast, die, glaube ich, irgendwie auch so die mit den meisten praktischen Hinweisen war, so die lebensnächste für die Hörer. Und auch wenn ich mir so ein bisschen das Interesse angucke, wenn ich mir so die Downloads angucke, Nadja Herrmann. Essen.
Ah, guck mal, die hat Essen und Abnehmen gar nicht mehr so ganz bewusst
genau.
Auf dem Film,
die, aber stimmt. Stimmt. Erzähl mir nichts, genau. Fettlogik überwinden, das, also ich habe kürzlich nicht mehr nachgeguckt, aber das war Psychotalk 26, ist nach wie vor, glaube ich, die meistgehörte Folge schlechthin.
Stimmt, das war eine von ihren wenigen Auftritten genau. Auch irgendwo. Die hat sich ja sehr zurückgezogen und wir haben sie damals noch
bekannt gemacht. Gehabt.
Ja, naja. Na ja. Genau, so, Legendenbildung. Wir sollten damit jetzt anfangen. Das ist die letzte Gelegenheit für längere Zeit.
Und du, Alexander, was würdest du als so deine Top-Folgen benennen?
Also ich darf mal noch einen kleinen Moment ausholen, weil das ist kein Scheiß. Also dieser Satz, dass welches Kind ist dein Lieblingskind, ist natürlich schwierig. Ja. Ich will noch mal mit dem Blick auf den Psychotalk an eine Zeit 2012 zurückerinnern mich, wo überhaupt als Psychologe wieder über Psychologie zu reden für mich toll war, weil das nach langer Zeit war ich ja ein bisschen weg von meinem eigenen Thema, was ich studiert habe, und mit euch beiden dann da wieder drauf zu stoßen, generell hat mir über die ganze Zeit sehr viel Freude bereitet. Insofern sowieso alle Folgen. Mir hat seinerzeit die erste Folge, die wir nie veröffentlicht haben, sehr viel Spaß gemacht, Sebastian.
Ja,
das war absolut pures Chaos im Grunde genommen. Das werden wahrscheinlich die 5 Leute, die das damals live gehört haben, sich werden gar nicht mehr dabei sein.
War Murp Murp damals?
Ja, na klar.
Ja,
na klar. Ne?
Na klar.
Ja.
Und was mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, vielleicht nicht, weil die Qualität der Folge gut war, das mögen andere Leute beurteilen, aber als wir in der 4. Folge über Schwarzenegger gesprochen haben und wie ich das euch verkauft habt und ihr mich da erstmal für wahnsinnig erklärt habt, wie man über
das, wir wollen über Psychologie reden.
Das weiß ich noch, das war so eine erste hitzige Redaktionsrunde sozusagen, die wir hatten, und das war eine, wie ich fand, sehr, sehr schöne Folge, die immer spannender wurde, und je mehr wir uns damals auf die Folge vorbereitet haben, desto mehr flogen die Nachrichten hin und her, wie cool eigentlich dieses Thema sein,
ja,
so
als absolut, entdeckt ja.
Hat in den Filmen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, also alle Gäste haben mir sehr gut gefallen. Wir haben sehr viele, sehr, sehr schöne Gäste in der Sendung immer wieder gehabt über die Jahre. Mir hat die Batman-Folge sehr, sehr gut gefallen, weil Batman bis heute ein Charakter ist, der mir auf ganz vielen Ebenen sehr, sehr gut gefällt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch in diesem Jahr im Grunde genommen, in diesem für alle nicht einfachen oder um nicht zu sagen schwierigen Jahr, immer wieder mit euch die Sendung zu haben. Und vor allen Dingen, dass wir in diesem Jahr immerhin die 4 Folgen, die wir uns vorgenommen haben, jetzt auch machen. Trotz allen anderen Dingen, die so jemand... Du merkst schon, ich drücke mich ein bisschen um die Frage, Sebastian.
Nee, geht. Du hast die
aber ich habe 3 Folgen habe ich genannt, ne?
Ja, ja.
Und die Folge mit Michael Blume fand ich auch spannend. Also, und ich fand aber auch die Folge mit Bulo spannend. Ich fand auch die Folge mit Frank Behrendt witzig beim letzten Mal. Erzähl mir nix. Nadine Pfeiffer mit dem Mobbing-Thema, was mich damals sehr, sehr stark selber betroffen hat, im Grunde genommen auch. Ja, also das hat alles unglaublich viel Spaß gemacht. Und dass wir es immer live gemacht haben.
Ja, das ist, das wir sind ja noch nicht weg. Das ist eine echt große Sache.
Ich habe übrigens gerade.
Ich
habe nur gerade mal nachgeguckt, weil wir sind dann ja irgendwann tatsächlich, als wir auch die Produktion umgestellt haben, haben wir auch irgendwie Server gewechselt, deswegen habe ich keine Gesamtstatistiken, aber seit wir irgendwie auf den neuen Verteilservern drauf sind, vor ein paar Jahren, wurden die Psychotalk-Folgen nach der Statistik über 470.000 Mal.
Krass. Wie viel nochmal bitte?
470.000. Also wir haben also über alle Folgen hinweg, die veröffentlicht sind, 470.000 Listens. Ich kann das auch gleich in Chat posten. Also das ist die Statistiken sind ja auch öffentlich auf Podseed.
Krass.
Und die Folge von denen, die mit Abstand am häufigsten runtergeladen ist, ist die Folge 28 und das ist die mit Michael Blume. 40.000 Mal.
Krass.
Und die nächste
ja, kannte voll. Auch keiner. Auch da, wie bei Nadja.
Ja, genau.
Vor Michael bei uns war, kannte den auch.
Ohne keinen. Uns, echt. Also das,
ja, wir haben sie alle groß gemacht. Aber ich muss gestehen, ganz kurz, ich muss gestehen, bei der Folge mit Michael Blume habe ich zwischendrin echt Gänsehaut gehabt. Da habe ich auch irgendwann nicht mehr geschafft zu moderieren, ehrlich gesagt, weil ich da einfach so gebannt selber zugehört habe und da so ein Kopfkino bei mir angefangen hat. Hat mich sehr beschäftigt, ja.
Ja, ich hatte, ich habe auch drei Folgen rausgesucht. Ich habe mich ja ein bisschen da, das ist eins, worauf ich mich heute Abend vorbereitet habe. Nämlich die Frage nach den Folgen, die ich selber eingebracht habe, wie ihr merkt. Tatsächlich sind zwei meiner Top drei Folgen schon benannt worden. Das eine war tatsächlich relativ zu Beginn die Arnold Schwarzenegger Folge. Ja. Ich glaube, wenn wir die nicht so früh gemacht hätten, wäre ich auch nicht so lange mit dabei geblieben. Weil das war für mich so ein, wie sagt man das neudeutsch, so ein Mind-Game-Changer. Das, ab da wusste ich, in welche Richtung das geht, dass das funktioniert und dass das eine Sache ist, die es so im deutschen Podcasting einfach noch nicht gab. Das fand ich ganz groß, wie wir da anhand einer Person und seines Lebenswerkes psychologisiert haben und das eben nicht nur auf dem Niveau von Coffee Table Talk, sondern tatsächlich schön sauber psychologisch. Das war eine ganz, ganz große Folge, die wir da gemacht haben. Damals ja noch ohne Gäste. Damals haben wir drei uns noch genügt.
Ja.
Änderte sich dann ja im Laufe der Jahre.
War nicht mehr auszuhalten irgendwann.
Dann mussten ja neue dazukommen, wie das immer so ist. Und dann fand ich die Folge in der Chronologie bleibend mit Ralf Neugebauer. Leichenbesitzanspruch. Für mich eine ganz wichtige Folge, weil ich zum ersten Mal die Möglichkeit hatte, so einen Richter zu löchern und auszufragen. Das war für mich eine echt schöne Folge, die fand ich richtig, richtig gut. Es hat mir sehr viel Freude gemacht mit Ralf, den ich an sich auch sehr, sehr schätze, bei aller politischer Unterschiedlichkeit, die uns nach wie vor verbindet. Was ich aber auch nicht schlimm finde und ich glaube, er auch nicht. Und wenn doch, dann hat er halt Pech an der Stelle. Das war eine richtig schöne Folge. Ich sehe gerade auch nochmal da rein, da haben wir Milgram gemacht, da haben wir Stanford Prison gemacht, da haben wir den kleinen Albert gemacht. Ganz viel grundlagenpsychologisches Zeug, fand ich richtig geil. Und dann, was auch schon genannt wurde von euch beiden, und das spricht dafür, dass wir da alle drei einen großen Konsens haben, das hätten wir es ja nicht genannt, war die Folge mit Michael Blume. Da vor allem seine Ausführungen zum Islam, zu dem, was er im Irak selbst gemacht hat. In meiner Erinnerung habe ich da ganz, ganz viel nachgebohrt.
Ja,
weil ich es ganz genau wissen wollte. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und mit Michael, ihr steht ja auch, Alexander, mit ihm noch, wie ich immer so verfolge, gut im Kontakt. Ja. Das ist ein ganz besonderer Mensch, den ich nicht nur, den habe ich danach ja, ich weiß gar nicht, ob ich ihn davor oder danach persönlich kennengelernt hatte. Auf jeden Fall ein Mensch, den ich als Kennenlernen in meinem Leben nicht missen möchte, der mir auch an einigen privaten Stellen, die ich jetzt hier nicht kundtun werde, ein paar sehr klare, aber wertschätzende Sachen gesagt hat, was ich nie vergessen werde. Das waren so die drei Top-Folgen. Und dann habe ich eine Folge, die letztens, ich glaube, soweit kann ich aus meinem Beruf erzählen, die mir letztens in einem Gerichtsverfahren um die Ohren geflogen ist, nämlich die Folge 15 zum Thema Autismus und Veränderung. Da habe ich mich über weite Strecken um Kopf und Kragen geredet, was mein damaliges Bild von Autismus anging. Hab das danach in einem langen Blog-Dialog mit Autisten korrigiert und mich dann, man kann sich ja nicht selbst entschuldigen, hab dann in der 16. Folge dann um Entschuldigung gebeten. Aber das ist so eine Folge, von der ich auch gut finde, dass wir sie nach wie vor online haben, auch wenn sie mich einen Fall gekostet hat, weil man da über die beiden Folgen hinweg hoffentlich sehen kann, was Fehlerkultur ist, dass man nämlich sehr wohl benennen kann, was man falsch gemacht hat und dass man sich eben auch irren kann im Laufe der Zeit.
Ja, und das ist auch übrigens, wenn ich da kurz einhaken kann, in anderen Kontexten wird das Thema immer an uns herangetragen,
sei es jetzt bei Huxilla, sei es bei diesen Tommy Krapweis Talkrunden, die wir jetzt seit diesem Jahr machen, macht mal was zum Thema Autismus. Und das Thema ist einfach extrem komplex. Und natürlich gibt es viele Experten. Es gibt ja auch viele Menschen, die sich auf dem Spektrum befinden, die sich anbieten, die sagen, ich rede da gerne drüber, ich rede gerne über meine persönlichen Erfahrungen. Aber da ist auch jede Erfahrung natürlich individuell. Und das ist immer so der Punkt, warum wir an vielen Stellen das Thema immer wieder intern, sowohl hier auch im Psychotalk, können wir sagen, war das immer mal wieder Thema, sollen wir das nochmal aufrollen, als auch bei mir in anderen Kontexten kommt das Thema auf. Und wenn ich der Überzeugung bin, dass ich dieses Thema irgendwann mal sinnvoll so gut aufbereiten kann, dass sich da keiner verloren fühlt, und ich halte das für sehr schwierig, das zu machen, dann werde ich das Thema nochmal anfassen. Aber das hat uns sehr beschäftigt, Sebastian. Es ist gut, dass du diese Folge nochmal auch ansprichst. Da haben wir auch viel miteinander dann nach der Folge nochmal gesprochen.
Ja,
erinnere ich mich.
In Folge dieser Folge habe ich dann auch mal für ein halbes Jahr eine autistische Mitarbeiterin hier eingestellt. Tatsächlich, ne? Die dann hier ein halbes Jahr für mich gearbeitet hat. Da habe ich auch nochmal ganz viel lernen dürfen, auch aus Arbeitgebersicht und sie aus Arbeitnehmerinnensicht. Das waren teilweise sehr lustige Erlebnisse, die wir dann so miteinander hatten, wo mir nochmal so einiges über diese Störung klarer geworden ist.
Wisst ihr noch, wer unser erster Gast war und wer unser erster richtiger Gast war?
Unser erster
Ohne nachzugucken?
Gast, unser ich würde tippen, wir haben Diana sehr früh mal dabei gehabt.
Noch früher. Also wir haben tatsächlich in unserem ersten Jahr 2012 hatten wir
Alexa, nur, hatten wir
genau,
Alexa mal dabei?
Genau, Alexa kam rein, als wir uns irgendwie in Folge 5 über Spiele, Rollenspiele etc.
Ja, weil Alexander haben. Damals noch aus dem Bad gepodcastet hat und die reinmarschiert ist.
Natürlich.
Und dann gesagt hat, boah, dann kann ich mir auch eben Headset aufsetzen.
Beziehungsweise ich könnte jetzt ja im Grunde genommen sagen, in der nicht veröffentlichten Folge 1, lieber Sven, warst du einer der ersten Gäste.
Das stimmt. Das stimmt.
Du bist nie wieder weggegangen. Nie wieder.
Tja, ich habe mich hier festgezickt.
Gekommen, um zu bleiben.
Gekommen, um zu bleiben. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, tatsächlich das erste Jahr, die ersten Folgen haben wir offiziell irgendwie ohne Gast gemacht. Und der erste Gast, den wir dann irgendwann hatten, zu Folge 8, war dann Lydia. Da haben wir dann über Sex gesprochen und unter anderem auch BDSM etc. und andere Geschichten. Und da hatten wir Lydia mit drin. Und dann tatsächlich in der Folge danach war dann auch Diana schon mit dabei. Ja, dann haben wir über Bücher gesprochen.
Ach, da war Katrin auch dabei.
Genau.
Ach, herrje.
Ja.
okay.
Und ein paar Folgen später meine Nichtschwester.
Jo. Sachen, wo ich mich, genau, heute machen wir mal, wo Bartoschek sich vergaloppiert hat. Autismus und Svens Schwester.
Genau, ich bin Einzelkind.
Ach ja. Ja, wer konnte denn ahnen, dass du so früh geheiratet hattest?
Tja.
Das ist...
Genau.
Da musste ich letztens bei Dr. House dran denken, weil da ja die Cameron auch schon eine Ehe weg hatte, die allerdings sehr tragisch mit dem Todesfall geendet ist. Und man da auch nicht denken würde, dass sie schon mal verheiratet war. Und da habe ich tatsächlich zu Katja gesagt, der Rudloff war übrigens auch schon mal verheiratet. Sie fand das sehr aus dem Kontext gerissen. Aber ich fand es sehr passend in diesem Moment.
Ich finde das auch sehr passend, weil es zeigt, wie sehr dich das beschäftigt.
Ja, das war echt. Und ich überlege die ganze Zeit, wie ich dir das im Vorfeld aus den Rippen geleitet habe. Weil du hattest das vorgeschlagen, dann haben erstmal alle nicht gezuckt. Und weil Sebastian offensichtlich die Arbeitshypothese war sofort, das ist seine Schwester. Und ich habe dann irgendwie dich nochmal privat entweder angerufen oder wir haben SMS ausgetauscht und ich habe das dann irgendwie versucht, dir elegant aus den Rippen zu leiern und habe dann aber Sebastian nicht informiert, glaube ich. Und Sebastian ist dann voll ins offene Messer in der Sendung gelaufen, was mir im Nachhinein auch leid tut, weil ich wusste das. Und im Moment, als du dann anfingst, Sebastian, habe ich gedacht, oh scheiße, vielleicht hätten wir ihm das sagen sollen.
Alles gut.
Ja.
Alles war das gut. Damals. Vielleicht soll ich noch gerade einen zweiten Elefanten im Raum noch mal einmal kurz adressieren. Ja. Vor allem auch für die Leute, die das nachhören. Also es ist ja jetzt Ende November schon einmal ein neues Format gelaufen, das hieß oder heißt Alle bekloppt. Da haben sich die Ereignisse etwas überstürzt. Das läuft auf Twitch. Das mache ich mit Sophia Krapweis, die auch Diplompsychologin ist. Und das ist im Grunde genommen eine Parallelentwicklung gewesen zu der Überlegung, den Psychotalk ein wenig in den Urlaub zu schicken. Und ich also wirklich, ich kann das einfach mal sagen, dass ihr beide, glaube ich, die allerersten nach mir wart, die ich davon in Kenntnis gesetzt habe, dass es ein neues Format geben kann oder dass wir das vielleicht ausprobieren wollen. Und ich habe euch dann ja nach eurer Meinung dazu auch gefragt. Also ich möchte auch hier nochmal darstellen, dass es hier nicht so ist, als ob der Herr Waschkau jetzt sagt, so, die beiden Jungs haben jetzt ausgedient, ich mache jetzt mal mit dem anders weiter. Ich weiß ja nicht, ob ihr sagen wollt, was ihr mir gechattet habt oder was ihr mir dazu gesagt habt zu dem neuen Format, aber
boah, ich weiß ich das gar Eindruck, nicht, ehrlich gesagt.
Ich hatte den Eindruck, es war okay für euch.
Ja. Aber absolut, ich meine, das ist halt die Sache, ich meine, ich gerade auch bei euch, ich meine, ich bin jetzt nicht mehr so stark mit anderen Podcasts aktiv, vielleicht kommt das wieder, haben wir auch in der Sendung vorher drüber gesprochen, also in der Pre-Show, dass es durchaus Ideen gibt, irgendwie auch Viva Britannia wieder aufleben zu lassen. Wir sind halt immer Psychologen, wir haben unsere Themen und ihr seid ja eben auch mit Podcasts und überhaupt Gesprächsformaten irgendwie sehr weit auch unterwegs und das bietet sich halt einfach an. Ich meine, so ist letztendlich auch der Psychotalk entstanden. Ja, wir haben halt einen gewissen Hintergrund, wir interessieren uns für bestimmte Sachen und reden halt gern darüber oder geben gern unseren Senf dazu. Und insofern finde ich das vollkommen okay. Und es ist ja jetzt auch in dem Sinne keine Psychotalk-Kopie. Es gibt auch genug andere Podcasts, wo Leute über Psychologie reden. Nicht so gut wie wir. Oder wie
ich wollte gerade sagen, aber die kann man ja nicht vergleichen.
Eben, genau. Ja. Wir haben, ich hätte fast gesagt, wir haben auch keinen pädagogischen Anspruch. Doch haben wir. Natürlich haben wir
einen pädagogischen Anspruch. Einen psychologischen Anspruch haben wir.
Ja, den haben wir auch.
Den haben wir.
Und Anspruch haben Psychologie.
Ich habe mal gerade hier so durch die Folgen mich geguckt. Wir waren, das hatte ich ganz vergessen, wir waren noch einmal live on stage.
Ja, ne? Natürlich, ja, in Berlin.
Oh ja.
Im Museum.
Das mit war auch René eine, Kreich auf.
Ja, das war eine bemerkenswerte Erfahrung.
Das stimmt.
Das war aber auch so eine ganz andere Folge, ne?
Das war so eine ganz andere Geschichte. Also für diejenigen, die es nicht mehr wissen, also wir sind tatsächlich einmal eingeladen worden, den Psychotalk live zu machen. Wir haben den dann auch trotzdem, also auf der Bühne zu machen. Wir haben den dann auch live gestreamt damals. Das war im Zusammenhang auch mit einer Ausstellung, einer Veranstaltungsreihe in Berlin. Und das war für uns natürlich schon ziemlich, auf der einen Seite ein sehr sperriges Thema, weil es ging halt auch um die Verbindung aus, also Architektur auf der einen Seite und eben Flüchtlingsschicksalen auf der anderen Seite und sich da irgendwie anzunähern. Also ich fand es trotzdem irgendwie natürlich eine spannende Diskussion und auch irgendwie dann das zu machen, aber es war halt mal was vollkommen anderes. Ne? Also es war halt eben auch ein Thema, das wir uns eben auch nicht aktiv selber gesucht haben, aber ich glaube, das war dann auch nochmal eine andere Challenge, sich da irgendwie ranzurobben.
Da schreibt gerade jemand, das sei großartig gewesen im Chat. Meinst du die Live-Veranstaltung? Also mir hat das extrem viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Und was man natürlich da festhalten muss, ist, dass wir da damals wie heute den Psychotalk ja als reines Hobby im Grunde genommen betreiben. Und wenn man davon leben könnte, sowas live zu machen und Kontakt mit Zuschauern auf einer Bühne zu treten, würde ich das natürlich einen ganzen Tag lang machen. Aber da wissen wir ja alle, dass es nicht so einfach ist. Und ich habe mir hier gerade nochmal das Foto angeschaut, wie wir da sitzen. Ich fand, das war eine sehr schöne Veranstaltung, wenn ich da so drüber nachdenke. Ja.
Und es war für uns natürlich auch mal eine einmalige Gelegenheit, weil also ich möchte jetzt nicht nachzählen oder das irgendwie nachverfolgen, aber in den über 8 Jahren, die wir das gemacht haben, können wir, glaube ich, die Gelegenheiten, wo wir drei uns mal irgendwie persönlich getroffen haben, glaube ich, locker an 2 Händen abzählen.
Das kommt hin. Also. Ich fand ja den René auch damals ganz spannend. Das war wieder so einer von dem Motto, völlig andere politische Haltung als ich,
ach so, ja,
aber kann man sich gut mit reiben und wir sind mittlerweile bei Facebook befreundet und ab und zu schreiben wir uns auch, ja. Zumindest kommentieren wir beieinander, das ist ja schon mal heutzutage so etwas wie Zuneigung unter Menschen und das war ganz spannend, weil er teilweise einfach aus meiner damaligen Sicht, das ist ja eigentlich bis heute noch so, teilweise einfach Müll erzählt hat. Aber so, dass man da vernünftig miteinander drüber diskutieren konnte und er, glaube ich, auch Teile dessen, was ich erzählt habe, relativ beknackt fand, wir aber gemerkt haben, dass wir eben doch noch in einer Zeit leben, in der man zumindest in diesen Kontexten sich miteinander austauschen kann und gar nicht zu einem Konsens finden muss, sondern man in einer Demokratie auch zu dem Konsens kommen kann, dass man sich eben einfach uneinig ist. Und das fand ich sehr spannend mit René. Mhm.
Ja, also das war sowieso Diskurskultur. Und wir haben ja hier auch, glaube ich, insgesamt im Psychotalk immer wieder gelebt, dass wir nicht in allen Belangen einer Meinung waren. Ganz im Gegenteil natürlich. Dass
nee, ihr hattet ja so oft falsche Meinungen.
Und trotzdem bist du immer wieder gekommen. Ne?
Ja. Ja, irgendwer muss ja hier die Wahrheit verbreiten.
Gegen die Fake News ankämpfen.
Ich kann euch doch nicht alleine lassen hier mit dem.
Ja, aber das davon hat das Format ja auch gelebt. Das habe ich immer wieder über die Jahre auch gehört, wenn Leute gesagt haben, ich finde natürlich Psychologie spannend und sehr häufig ja der Satz, das wollte ich auch mal studieren und deswegen höre ich gerne den Psychotalk und der nächste Satz war dann immer, ich finde es spannend, wie ihr miteinander umgeht, obwohl ihr unterschiedlichen Ansichten seid und dass ihr jeweils eure Ansichten auch inhaltlich begründet und die dann auch mal stehen lassen könnt. Also genau diese Diskurskultur, die wir ja zunehmend zu verlieren scheinen, und dass da Menschen immer wieder drauf anspringen und sagen, das finde ich gut, dass ihr das so durchgezogen habt und am Ende der Sendung trotzdem alle noch gute Laune hattet. Das habe ich zumindest ich häufig zurückgespiegelt bekommen von Menschen.
Aber ist also ohne da jetzt irgendwie schon vorzugreifen irgendwie jetzt oder übermäßig philosophisch zu werden, aber ist das nicht, glaube ich, so ein Kern unserer Gemeinsamkeit und auch Intention dieser Sendung, weil zum einen ist es natürlich so diese auf der einen Seite dann schon ein Stück weit wissenschaftlich motivierte Demut, ja, wo wir halt sagen so, wir wollen es halt faktenbasiert machen, wir haben unsere Ansichten, aber zu manchen Dingen können wir halt nicht sagen, ja, oder haben wir eben nur unsere eigenen Punkte oder wissen wir halt so viel, wie wir gerade wissen. Es kann aber auch sein, dass morgen halt was um die Ecke kommt, was das ändert. Ne? Also gerade auch jetzt nochmal ne, Sebastians Autismus-Beispiel, ja, also wie sich auch unsere Ansichten im Laufe der Zeit verändert haben, also auch unter anderem auch durch das Feedback, was wir bekommen haben oder zusätzliche Input, den wir bekommen haben oder Gesprächspartner, an denen wir uns gerieben haben. Und zum anderen auch, wenn wir konkret auch auf die Psychologie eingehen, auch so dieses Verständnis für Psychologie und insbesondere auch, ich sage jetzt mal, für psychologische Störungen. Ja, also das zieht sich ja als Thema auch durch und das, was ich auch so scherzhaft am Anfang meinte, wo man dann anfängt, sich zu wiederholen. Also wir haben ja schon unsere Kernbotschaften, die immer wieder hochgekommen sind, was uns jeweils auch persönlich wichtig ist, rüberzubringen. Und eins davon war ja eben auch zu sagen, Leute, das Leben ist nicht schwarz und weiß, die meisten Geschichten spielen sich auf einem Spektrum ab, ja, und das ist auch, bis in die Extreme ist das auch alles gut, aber sobald es halt irgendwie anfängt, dir oder anderen weh zu tun, ja, im einen oder anderen Sinne wird es halt schwierig und das ist halt irgendwie das, ne, wo wir im Grunde dann auch irgendwie dann von der Psychologie eigentlich herkommen, dass wir da eben auch diese Offenheit haben für das Spektrum, sage ich jetzt mal an der Stelle.
Ja, also ganz, ganz wichtig war es mir und ist es mir bis heute, und das weiß ich ja, das bei euch auch nicht anders, ist auch immer wieder diese Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen immer wieder zu adressieren, anzusprechen. Und wenn ich so drüber nachdenke, über die Jahre, wie dann immer wieder auch hier im Chat gerade mal wieder so ein bisschen Menschen dann auch ein bisschen offener sind, darüber zu reden, über ihre Probleme und Therapieerfahrungen, diese Dinge. Ich glaube, dann haben wir das zum einen ein Stück weit erreicht, das Ziel, und zum anderen offensichtlich ja mit dem Psychotalk auch einen Raum geschaffen, wo Menschen sich da auch abgeholt und aufgehoben fühlen. Und das ist, glaube ich, sehr schön, dass wir das hinbekommen haben. Und darauf bin ich auch bis heute ein Stück weit stolz. Und viel von den Themen, die wir angesprochen haben, sind dann über die Jahre auch Themen geworden, die gesellschaftlich größer diskutiert wurden und wo man immer sagen konnte, da waren wir in unserer Nische schon unterwegs. Und im Grunde genommen gab es mal bessere, mal schlechtere Folgen, was auch daran lag, dass ich mal wacher war, mal abgespannter war, mal müder war, mal betrunkener war. Aber so der Gesamtkorpus der Arbeit ist etwas, auf das ich sehr, sehr stolz bin und mit dem ich sehr zufrieden bin. Für mich genommen.
Ja, ich glaube auch am nachhaltigsten sind eben auch genau immer die Feedbacks gewesen, wenn wir dann irgendwie auch persönliche Nachrichten bekommen haben per Mail oder dann eben mal per Messenger, so nach dem Motto, ja, wo sich Hörerinnen und Hörer irgendwie für eine Folge bedankt haben oder auch insgesamt bedankt haben, wo sie gesagt haben, das hat mir echt geholfen, das hat mir aus einer schwierigen Situation rausgeholfen oder hat mich endlich dazu gebracht, aktiv zu werden, ja, und in die eine oder andere Richtung. Und bis hin zu, ne, ohne jetzt das eigene Schulterklopfen, aber ich glaube, stimmt, das war, glaube ich, meine Mutter damals, ja, die plötzlich irgendwie eines Tages mal dann irgendwie ein Foto weiterschickte, was ihr eine Bekannte geschickt hat. Ach, guck mal, hier in der Psychologie heute oder sonst irgendwie, da ist eine Kolumne drin und da wird irgendwie der Psychotalk empfohlen und wo wir irgendwie komplett irgendwie da hinten übergefallen sind. So, hallo?
Stimmt.
Was passiert denn hier? Auch. Ja, und irgendwann hat ja auch mal hier die ARD irgendwie angeklingelt für ein Radioprogramm, ne, wegen Interview. Das habe ich ja dann hier irgendwann in Düsseldorf gemacht. So, ja, hier Podcast-Sendung. Ich so, okay, ja, danke.
Ja, mir war tatsächlich, um das von Alexander nochmal aufzugreifen, der Chat immer eine sehr wichtige Größe, weil das so die direkteste Interaktion mit Hörern ist, die ich jemals in einem Podcast hatte. Ich habe ja, mittlerweile habe ich ja kein aktives Podcast-Format mehr, um das mal euphemistisch zu benennen. Aber der Psychotalk war der einzige Podcast, den ich hatte, wo ich direkt mit Hörern in Kontakt treten konnte. Und das fand ich immer sehr, sehr gut, weil auch, was Alexander auch gerade schon benannt hat, aber ich wiederhole es mal, weil es mir so wichtig ist, da auch viel Selbstoffenbarung erfolgte, ne? Und das immer mit einem, auch wenn das so abgedroschen klingt, mit einer sehr wertschätzenden Grundhaltung einander, im Chat auch, das muss man sagen. Wir hatten eine Zeit lang hatten wir ein paar Trolle drin, die sind aber eigentlich immer ausgebremst worden. Es gab nie diese typischen auf die Trolle Abfahrreaktionen. Das war alles sehr, sehr schön. Da kann man jetzt einfach auch mal meiner Meinung nach auch nochmal ein großes Danke an den Chat sagen. Ich würde sagen, oder ich kann es für mich sagen, ohne den Chat wäre der Psychotalk nicht das geworden, was er geworden ist, weil wir sehr kurzfristig eben auf Feedback, auf Fragen, Rückmeldungen oder nicht Rückmeldungen, jetzt war ich irritiert, weil jetzt schreibt jetzt einer, Bato, wir lieben dich auch. Nee, jetzt fangen wir nicht mit sowas an. Ich habe nicht über Liebe gesprochen. Ich wertschätze
das wollte euch. Wollte ich das noch.
Also du liebst die Leute dann.
Ich liebe gleich wieder alle, aber mach mal erstmal weiter, Entschuldigung. So.
Nee, und ich glaube, das hat uns auch inhaltlich weitergebracht, da immer wieder Akzente und Impulse aus dem Chat zu kriegen. Und auch das wird mir neben vielen anderen Sachen am Psychotalk, wird mir jetzt erst einmal eine gewisse Zeit lang fehlen.
Ja, na klar.
So, und du liebst jetzt alle, oder was?
Naja, also das ist, ich habe bis heute ja versucht, immer Dinge zu tun mit Menschen, zu denen ich eine positive emotionale Bindung habe. Und auch das hat ja diesen Psychotalk über Jahre begleitet. Und ich finde, auch abseits der Sendungen war ja unser Umgang miteinander immer gut. Und durch alle Höhen und Tiefen, die wir so alle mal hatten in unseren Zeiten, hat das immer gut getan. Also ich erinnere mich an einige Sendungen, wo es mir echt nicht gut ging und wo ich auch nicht senden wollte im Grunde genommen. Und dann haben wir die Pre-Show gemacht und dann ging das auf Sendung und dann kam all das, was du beschrieben hast, inklusive des Chats. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich gibt's genug Gründe, dass das gerade gut ist, dass du auf Sendung bist. Und das hat mir auch persönlich an vielen Stellen sehr, sehr geholfen. Und
das war ja meistens Liebe, so, ne? Wenn man im Vorfeld, das war ja häufiger mal, ne? Ich meine, wir sind ja alle drei nicht unbelastet. Und wenn wir uns dann im Vorfeld immer dann nochmal, also wir haben dann ja irgendwann angefangen, auch tatsächlich Sendungstermine irgendwie dann schon oder meistens für das Jahr im Voraus mal irgendwie abzustimmen. Also mit den Kalendern, das war ja auch nicht immer ganz einfach. Und dann nochmal zu gucken, dann immer nochmal so ein bisschen, so einige Zeit lang vor der Sendung, so, ja, passt das irgendwie noch bei allen? Da war es natürlich ab und zu mal so, wir haben auch einige Sendungen geschoben oder so, wo dann auch durchaus mal zwei von uns gesagt haben, jetzt momentan irgendwie aus verschiedenen Gründen geht gar nicht, sollte man lieber nicht machen oder passt gerade nicht, weil so viel Stress und kann gar nichts vorbereiten. Und meistens eigentlich, wenn es dann nur einer war, dann war es dann, glaube ich, auch so, wie du gesagt hast, ne, wenn man gesagt hat, na ja, klar, dann mache ich mit. Also, ne, so nach dem Motto, ich kann jetzt irgendwie dieses Mal irgendwie nicht das Heavy Lifting irgendwie machen, aber ich mache halt gerne mit. Ja, und dann haben wir dann eben auch die Sendung gemacht und ich glaube, zumindest von meinem Gefühl her, haben wir das nie bereut.
Boah, wie
Sebastian
viele,
schon
wie
wahrscheinlich. Kontext,
wie viele Praktikanten ich auch gebraucht habe für den Psychotalk. Das sind ja wirklich Legionen von Praktikanten gewesen. Ich würde sagen, 80% der Vorbereitung von 38 Folgen haben bei mir Praktikanten übernommen. Wie ich finde, immer sehr gut.
Ja.
Da war nie was bei, wo ich gesagt habe, das war jetzt aber Müll. Und ich guck mal gerade, 30 Folgen bei mir immerhin. Mhm. Da wurde geliefert. Mhm. Ist, glaube ich,
schöner
im Praktikumszeugnis immer unter Recherche-Tätigkeiten vermerkt.
Ah, guck mal.
Schöner Sendungstitel, Bartus Legion.
Bartus Legion. Genau, ich bin Legio.
Ja. Ja, ja, das ist, das war ein schönes Projekt bis hierhin. Nach wie vor.
Ja, auf jeden Fall. Und ich brauche einen besseren Popschutz, schreibt mir jetzt jemand, nach 8 Jahren, als hätte er nicht gelernt, dass mir diese technische Seite nicht ganz so primär ist.
Ich wollte gerade sagen, als ob irgendwie die technischen Themen jetzt irgendwie bei Sebastian was Neues wären. Aber es ist schon sehr viel besser geworden.
Es ist schon sehr viel besser geworden. Danke. Ja, ich habe ja tatsächlich mich irgendwann, ich glaube vor 2 Jahren mal aufgemacht und habe mir eine Kaufempfehlung vom Kollegen Stockmann durchgelesen und habe mir dann daraufhin hier mein aktuelles Headset mit dem damals von Sven mir empfohlenen USB-Mini-Mischpult gekoppelt. Ja.
Ja. Hast du dieses, was ist das, HS660 oder keine Ahnung, wie das Ding da heißt oder was ich meine?
302, Kennex 302.
Achso, nee, das ist das Kennex 302, das ist das kleine Mischpult, ja, genau.
Genau, aber du meinst den Kopfhörer?
Kopfhörer, egal.
Das Headset, das müsste ich jetzt abnehmen.
Nee, lass mal.
Lass das bleiben, das ist nicht so entscheidend.
Das wird keiner haben. Nee,
ne? Sorry.
Ja, also eigentlich haben wir eine offene Sprechstunde
angekündigt,
ne?
Genau.
Jetzt haben wir die Leute alle fertig gemacht, vollkommen emotionalisiert. Das Ende, der Anfang vom Ende steht im Raum.
Tja, 2020, was haben die erwartet für heute?
Ja, genau.
Ich habe doch gesagt, das wird unser apokalyptisches Jahr.
Oh Mann.
Ich kann mal gucken, wir haben ja eine Anfrage auf Facebook bekommen. Vielleicht fangen wir damit mal an, weil die fand ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Anfrage, die ich euch geschickt habe, die ihr wahrscheinlich ignoriert habt. Das ist aber nicht schlimm.
Ich habe sie gelesen.
Genau.
Ich war zwischen 2 Terminen und habe mir beim Bäcker ein belegtes Brötchen und eine Frikadelle gekauft und habe es dabei gelesen.
Das ist auch nicht gut. Das ist so das Szenario dieser Magentablette-Reklame von früher, ne? Wie hieß denn das Zeug? Blablabla räumt
Renni?
Den Magen
Renni.
Auf. Ja,
Renni.
Ja, genau.
Renni räumt den Magen auf, schnell und zuverlässig. Ja, schon 2 Rennis gelügen.
Da schreibt nämlich jemand, jetzt habe ich den Namen nicht, war eine junge Dame, ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Sie schreibt, dass sie sich.
Jana, glaube ich, also Jana schreibt gerade im Chat, oh, meine Frage, wow. Ja, Jana, so läuft das hier.
Ja, genau. Dann war es die Jana, die sagt oder sie schreibt, sie fragt sich, wie man gesunde, freundschaftliche oder kollegiale Beziehungen zu Leuten haben kann oder führen kann, die es psychisch nicht so leicht haben. Und das, was sie dann schreibt, hört man häufiger und hat man vielleicht selber auch schon mal erlebt, dass man damit gelegentlich auch mal überfordert ist. Und sie hat dann sich mal aufgemacht, sich auch im Internet umzuschauen, wie man damit so umgehen soll. Und dann hieß es, schreibt sie eher, man soll Co-Abhängigkeiten vermeiden, toxische Menschen aus dem eigenen Leben aussortieren. Und die Frage, die sie daraus formuliert, ist, gibt es nicht noch was Besseres? Weil wenn wir alle Menschen, die psychische Probleme haben, vereinsamen lassen und uns da abwenden, dann ist das sicherlich auch nicht gut. Und sie fragt uns, was wir dazu denken würden. Geht es immer nur um Selbstschutz und Abgrenzung oder kann man es auch anders lösen? Und Patienten haben wir ja nicht. Sie fragt, wie wir es mit den Beziehungen mit Patienten, aber vielleicht wie wir damit generell umgehen oder wie man die Psychologie in dem Bereich vielleicht mit solchen Menschen umgeht. Die Psychotherapie vielleicht. Wer möchte denn?
Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, mehr platt gesagt, es ist normal, dass es, also meine Meinung, es ist normal, dass es anstrengend ist, ja, in einer solchen Beziehung, also jetzt nicht im negativen Sinne, weil also es ist ja schon mal gut, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es dem anderen vielleicht nicht so gut geht und dass man, dann hat man natürlich auch eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit und fragt sich eben die ganze Zeit oder häufig natürlich auch, ne, wie soll ich mich verhalten, wie geht es dem anderen jetzt, wie soll ich darauf reagieren, was ist das Richtige etc. Und das ist natürlich für einen erstmal stressig, aber das finde ich halt normal. Ich meine, für uns alle, ich meine, jetzt würde mich bei euch mal interessieren, auch insbesondere nochmal bei Sebastian aus der beruflichen Praxis, wie stark denn dann auch irgendwann, ich sag mal, ein Gewöhnungs- oder dann eben auch ein Übungseffekt einsetzt, weil wir sind halt keine Therapeuten, ja, die das eben tagtäglich machen. Also insofern ist, ja, also ich habe das auch im privaten und beruflichen Umfeld natürlich auch. Und ja, also deswegen auf den ersten Teil der Frage, es ist, also ich mache mir da jetzt gar nicht irgendwie groß die Gedanken über die Co-Abhängigkeit, sondern erstmal ist es, ja, das ist eine Aufgabe, der man sich dann irgendwie dann durchaus auch dann schon mal irgendwie bewusst widmen muss und was jetzt nicht unbedingt so leicht ist. Und dass das nicht leicht ist, ist, glaube ich, ganz normal. Das ist erstmal das Erste, was mir dazu einfällt.
Ich glaube, wie es gerade auch im Chat schon geschrieben wurde, Menschen, die psychisch gestört sind, das ist eine ambivalente Sache. Einerseits sind sie mehr als ihre Störung, und sind nicht ihre Störung. Andererseits definiert mitunter die Störung ihr Denken und ihr Fühlen. Und die Herausforderung ist, damit umzugehen. Und ich glaube, man darf Freundschaft oder Beziehung nicht als einzigen Baustein wie eine Therapie sehen, sondern man sollte sich klar machen, dass man als Freund eine andere Aufgabe hat, nämlich da zu sein, sich zu kümmern und das so zu tun, wie man das bei einer nicht psychisch gestörten Person tun würde, dass man also auch bei der psychisch gestörten Person sehr wohl auch Mitleid, sehr wohl auch Anerkennung und Ähnliches so austeilt, wie man das bei einer psychisch normalen Person tun würde. Ich persönlich finde eigentlich den Weg am schönsten, wenn man merkt, es überfordert einen, dass man das dann auch offen benennt und sagt, ich kann ab diesem Punkt dir nicht mehr helfen. Ich merke, das macht mit mir selber was. Und diese Grenze aufzuzeigen und sich nicht einfach aus der Freundschaft zurückzuziehen, weil das hinterlässt bei der psychisch gestörten Person mitunter ein ganz, ganz schlimmes Gefühl von Schuld, ohne dass man weiß, wo man diese Schuld eigentlich auf sich geladen hat. Das heißt, um das zusammenzufassen, ein großes Maß an Offenheit, ein großes Maß an Empathie, aber eben nicht das, was Diana in ihrer Frage benannte, eben keine Co-Abhängigkeit, also sehr wohl Mitleid, aber kein Mitleiden. Wenn wir an dem Punkt kommen, wo wir mitleiden, sind wir über eine Grenze hinweggegangen, die es nicht gut ist zu gehen. Ich persönlich habe mir angewöhnt, bei psychisch Gestörten zunächst einmal so zu handeln, als wären sie nicht psychisch gestört. Und auch die Symptome der psychischen Störung dann mit Neugier so zu hinterfragen, wie ich das bei normalen Menschen machen würde. Und ich muss sagen, ich fahre eigentlich bisher ganz gut damit. Mhm. Alexander.
Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist erstmal, Freunden hilft man. Das sind Freunde, da hilft man sich untereinander. Das ist der erste Satz, den ich sagen würde. Der zweite Punkt ist, niemand, der nicht eine entsprechende Ausbildung genossen hat, kann einen anderen Menschen therapieren. Und jemand, der eine Ausbildung genossen hat, kann in der Regel keinen Freund oder Partner therapieren. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte, die man einmal adressieren muss. Was ich damit meine, ist, dass man sagt, natürlich, wenn ich jemanden in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe, der erkrankt ist und der sich an mich wendet und sagt, du bist doch Psychologe, kann ich mal mit dir reden, dann ist mein erster Impuls natürlich zu sagen, ja, immer mit dem Hinweis, dass ich keine Therapieausbildung besitze. Aber natürlich hört man Freunden zu, wenn sie sagen, ich habe ein Problem. Man darf aber nicht, das ist meine Auffassung, dann in so eine Art Helfersyndrom verfallen, weil man im Zweifel zwar jemanden, der einem nahesteht, auch nicht sinnvoll helfen kann und schon gar nicht in einem therapeutischen Kontext, schon gar nicht, wenn man die Ausbildung nicht hat. Was man sehr wohl machen kann, ist zuhören, unterstützen. Das sollte man machen. Dafür gibt es ja Freundschaften. Das ist auch ganz unabhängig von psychischen Erkrankungen. Es gibt ja auch Menschen, die einfach mal eine scheiß Phase im Leben haben und wenn und dann einfach mal mehr brauchen von einem Freund oder Bekannten. Das sollte man auch geben, finde ich. Das macht ja eine Freundschaft auch aus. Gleichwohl habe ich über die Jahre meines Lebens gelernt, dass ich mir das einteilen muss oder dass ich mir meine Kräfte einteilen muss. Weil du hast typischerweise eine Familie, du hast einen Beruf, du hast dein eigenes Leben, das muss erstmal funktionieren. Und dann ist die Frage, wie viel Energie, wie viel Zeit hat man denn überhaupt noch über? Und vor allen Dingen auch, wie viel emotionale Energie hat man über? Und kann man investieren? Und man kann immer eine gewisse Zeit lang über die Grenze gehen. Und wenn es einem Freund, einer Freundin ganz besonders schlecht geht, dann macht man das ja auch. Aber in dem Moment, wo es zu einem Dauerzustand wird, muss man das ansprechen. Und Sebastian hat es aus meinen Augen sehr richtig gesagt. Man muss dann sagen, pass mal auf, wir wissen beide, dass es dir nicht gut geht. Aber jetzt beginnt es gerade, dass es mich überfordert. Und ich muss, glaube ich, jetzt gerade auch auf mich achten, weil sonst habe ich gar keine Energie mehr und ich muss ja ein bisschen Energie überbehalten, um dich mitzutragen oder mitzustützen. Und dann, wenn wir mal von Erkrankungen absehen, die im Bereich der Bindungsstörung sich auch sehr deutlich ausprägen, sind natürlich auch psychisch erkrankte Menschen in der Lage, das auch zu verstehen, weil sie wissen ja, wie es einem Menschen geht, dem es nicht gut geht. Und dann ist es eben wichtig, das sauber zu besprechen und eben keine Schuldgefühle zu hinterlassen oder sich einfach nicht mehr zu melden oder das im Sande verlaufen zu lassen oder nicht mehr ans Telefon zu gehen. Das macht alles nicht so viel Sinn und ist auch vielleicht eher kontraproduktiv, sondern dann muss man es einfach offen adressieren. Schwierig natürlich bei Menschen, wo also auch die Bindung zu anderen Menschen immer schwierig ist. Gibt ja verschiedene Persönlichkeitsstörungen, wo das sehr, sehr kompliziert ist. Da muss man sich schon auch immer wieder selber fragen, wie viel Energie habe ich gerade aktuell zur Verfügung? Weil, sagen wir mal so, und das ist gar kein Psychologe, sondern das ist jetzt der alte Mann inzwischen in mir, der sagt, Freunde wollen ja auch nicht, dass es dem Freund schlecht geht, sondern Freunde wollen immer, dass es allen gut geht. Und insofern, wenn man das Gefühl hat, irgendwann ist es dem Freund egal, wie es mir geht, dann sollte man zumindest mal auch temporär auf Distanz vielleicht gehen. Nicht alle Ufer abbrechen, aber vielleicht sagen, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich. Klingt so ein bisschen wie Beziehungssprech, wenn eine Beziehung irgendwie kriselt, aber halt auch eine gute Freundschaft kann ja eine Beziehung sein. Ganz anderer Kontext, den man jetzt nochmal aufmachen könnte, wäre natürlich, wenn das im beruflichen Kontext der direkte Bürokollege ist, der extrem anstrengend ist. Das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Fass. Also ich bin jetzt eher so auf der privaten Ebene. Das wären so meine Ausführungen dazu.
Ja, ganz richtig. Ich musste aber auch noch an beruflich denken, auch weil Jana im Chat auch irgendwie noch schrieb, also auch jetzt unabhängig von psychischen Störungen, also auch irgendwie Arbeitskolleginnen und Kollegen, die halt anstrengend sind, sehe ich halt ähnlich. Ist natürlich eine andere Ebene. Aber da macht man es ja im Grunde genauso, dass man eben auch, also, oder es tun sollte, es gibt denjenigen, der anstrengend ist, auch den Chef, der irgendwie nervig ist und bei manchen Personen, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie abwertend, fragt man sich auch manchmal, okay, ist das jetzt irgendwie nur eine sehr extreme Persönlichkeit oder ist tatsächlich auch eine Störung dahinter, aber selbst irgendwie sozusagen die milden Formen, da versucht man ja auch irgendwie damit umzugehen. Und da muss man aber eben auch genau an den gleichen Punkt kommen, nämlich zu sagen, okay, wann bin ich da mit mir selbst im Reinen? Sowohl was eben, wie viel Energie stecke ich da rein? Ohne dass es mir selber halt übermäßig schlecht geht, ja, und eben diese Einschätzung, was ich sage, bei einem Freund ist das relativ klar, wo ich halt sage, das ist mein Freund, ich will, dass es dem gut geht, ja, da ist je nach beruflicher Beziehung natürlich die Distanz dann irgendwie zu den Kolleginnen, zu den Kollegen irgendwie auch ein bisschen größer, Aber im Grunde vom Mechanismus her ist das ähnlich, natürlich nicht mit unbedingt dieser Vehemenz. Aber da muss man ja auch den Ausgleich finden, wie stark kann oder will oder muss ich auf den anderen eingehen und wie weit kann ich das mit mir selber vereinbaren an der Stelle, um da nicht komplett irgendwie entweder ausgelaugt zu werden oder das Gefühl zu haben, ich mache das hier, mache hier die ganze Zeit irgendwas, ohne dass ich das Gefühl habe, dass das irgendwie gewürdigt wird oder irgendwie eine Veränderung herbeiführt.
Und
ich glaube,
ja, nee, mach du erst. Ich habe gerade schon so lange.
Ich glaube generell, dass es zwei Facetten gibt, die in einer, wenn wir jetzt auf den freundschaftlichen Kontext schauen, in einer Freundschaft nie verloren gehen sollten. Das sind meines Erachtens Vertrauen und Wertschätzung.
Ja.
Und wenn man eins von beiden verliert, dann ist die, und da hat Alexander, wie ich finde, ganz zu Recht davon gesprochen, dass Freundschaften eben auch Beziehungen sind, dann ist die Beziehung in einer Schräglage. Wenn nur eine Seite vertraut oder nur eine Seite die andere wertschätzt, dann kann das Ganze nicht funktionieren, weil, und da knüpfe ich jetzt an, ich weiß nicht, ob wir sie jemals schon mal benannt haben, bestimmt, es gibt die Equity-Theorie, die sich betrachtet, wie Beziehungen oder wann Beziehungen funktionieren. Das wird dann da so als Quotient dargestellt, der eben betrachtet mein Input versus das, was ich vom anderen kriege. Und das sollte in einer Balance liegen. Es liegt nie, das ist ganz spannend, wenn man Leute fragt, wer von euch beiden ist verantwortlich dafür, dass diese Beziehung funktioniert, dann schätzt in einer gesunden Beziehung jeder seinen Anteil von mehr als 50% ein. Das heißt, jeder glaubt, er ist die treibende Kraft in einer Beziehung, aber unterm Strich ist es in einem gesunden Verhältnis zueinander. Mhm. Und wenn auf diesen beiden Variablen, die ich jetzt einfach, das ist kein Forschungsbefund, die ich jetzt einfach als wichtig definiere, nämlich Vertrauen und Wertschätzung, wenn es auf diesen beiden Variablen schief läuft, dann glaube ich, kommt auch eine Beziehung in Schieflage und kann auf Dauer so nicht tragfähig sein.
Ja. Ein weiterer Aspekt ist, es gibt auch noch das Umgedrehte, wenn man das Gefühl hat, da stimmt etwas nicht, kann man Menschen auch sehr damit stressen, wenn man sie mit Hilfsangeboten überfrachtet. Das ist jetzt nochmal eine andere Schiene. Auch das sollte man nicht tun. Ne, lass doch mal reden. Ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht. Das sollte, kann man natürlich und sollte man ansprechen, aber wenn dann zurückkommt, bin ich jetzt gerade nicht bereit, ich kann mich gerade nicht öffnen, dann muss man das auch akzeptieren. Ich finde, da ist dann immer mal wieder wichtig, das Köpfchen zu zeigen und zu sagen, bin immer noch da, wenn du möchtest. Auch da muss man aufpassen, es kann auch Menschen sehr schnell in so eine Passivität und in so eine Verteidigungsposition reindrängen. Jeder ist ja gerne jederzeit offen und bereit, über persönliche Probleme zu sprechen. Das muss man auch akzeptieren. Ich hatte noch einen Gedanken, den ich jetzt gerade vergessen habe, zur Equity-Theorie, die du gerade angesprochen hast. Sebastian, was wollte ich denn noch gesagt haben? Dass das eine nicht zu sehr bedrängen. Vertrauen, Wertschätzung. Mist. Ich hatte noch einen Gedanken, den ich loswerden wollte. Ach ja, kommt vielleicht irgendwann nochmal wieder am heutigen Abend. Ja, aber das wäre so der es gibt ja keine einfachen Antworten, finde ich, in diesem Kontext. Jede Beziehung ist ja auch anders. Und man muss eben, das Problem, wie würdet ihr das machen? Es ist immer der Einzelfall, den man sagt. Und Sebastian, du hast gesagt, du fragst auch mal gerne nach, interessiert. Da merkt man ja auch recht schnell, ob da jemand drüber reden möchte. Ich habe gerade meinen Gedanken wiedergefunden, sehr schön. Ob jemand drüber reden möchte oder nicht. Also da zeigt dir ja auch das Gegenüber im Zweifelsfall eine Grenze auf, was sich nochmal mit dem deckt, was ich gerade gesagt habe. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, und den habe ich auch erst spät in meinem Leben gelernt, und das sehe ich immer mal wieder in sozialen Netzwerken, sehe ich, wo sich dann jemand das postet und sich darüber aufregt und ärgert. Und ich habe es hier gerade auch einmal im Chat vorbeifliegen sehen, so die Geschichte von, mich quatschen die Leute immer mit ihren Problemen voll und dann geht's denen besser und mir geht's nicht besser. Und ich denke ganz lange darüber nach, wie ich diesen Menschen helfen kann. Und das beschäftigt mich dann tagelang und die sind aber fertig und denen geht's wieder gut. lese ich ganz, 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 ganz oft und höre ich ganz, 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 ganz oft. Und das habe ich eine Zeit lang auch so empfunden und habe dann immer wieder gedacht, das war so zu Studientagen mit Studienkolleginnen und Kollegen, wo man dann gedacht hat, Mensch, lass uns da nochmal drüber reden. Und dann hatten die gar keinen Ansatz mehr, darüber zu reden. Und ich habe inzwischen irgendwann mal realisiert, gerade in einem nicht-therapeutischen Kontext, manchmal will man einfach nur das mal loswerden. Und man will keine Antworten haben, man will keine Lösungen haben, man will gar keinen haben, der einem sagt, trenn dich von deinem Partner, schmeiß deinen Job, oder, sondern man will es einfach mal einmal loswerden. Und dann ist das im Grunde genommen schon die Hilfe. Das muss man aber selber verstehen, dass man in dem Moment jemandem total geholfen hat, indem man einfach mal zugehört hat. Entscheidend dabei ist aber für sich selber zu entscheiden, habe ich gerade in dem Moment die Kraft, mir das jetzt alles anzuhören. Und auch da geht es dann wieder darum, wie gut kenne ich mich denn selber, gerade so im Partykontext oder so, wenn dann jemand kommt und auf jeder Party, auf der ich bin und auf der dann diese Person auf mich trifft, vielleicht muss man dann auch irgendwann mal sagen, heute bin ich mal nicht gut drauf oder so, und das dann mal abbiegen. Das kann man ja auch mal unter Umständen ganz geschickt machen. Aber wie gesagt, manchmal wollen Leute auch einfach nochmal was loswerden und haben dann das Vertrauen, sich anzuvertrauen jemanden. Dann ist halt die Frage, wie gut kann man selber damit umgehen, wie gut kann man es dann abhaken. Also der Gedanke, irgendwann, den ich mal irgendwann hatte, ich will gar keine Antworten von dir haben, ich brauche jetzt nochmal jemanden, den ich mein Leid klaren kann, und dann ist gut, du musst mir dann nicht mehr weiterhelfen. Das hat mir tatsächlich mal jemand irgendwann gesagt. Und das hat mir sehr geholfen. Da habe ich da sehr lange drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, vielleicht ist das manchmal so. Vielleicht ist das gar nicht der Auftrag, therapiere mich, begleite mich jetzt die nächsten Monate meines Lebens, sondern ich muss es nur einmal loswerden. Auch das kann ja schon helfen. Mhm. Aber auch da wieder immer, wie sieht so der eigene innere Akku aus? Ne? Also kann ich da 15% Emotionen gerade mal abgeben, wenn ich zuhöre? Denn dass man mitschwingt, typischerweise, wenn einem jemand sowas erzählt, ist ja völlig klar.
Ja. Genau wie hier, also auch in dem Beispiel, ne, wenn ich gleichzeitig irgendwie 3 oder 4 im Bekanntenkreis irgendwie habe, die mich jetzt als emotionalen Mülleimer, hätte ich jetzt fast gesagt, irgendwie dann an der Stelle gebrauchen, ist das, passt das an der Stelle. Ne?
Vielleicht bin ich da über die Jahre abgestumpft, aber ich merke, doch, ich bin über die Jahre abgestumpft, ich merke, dass ich bei Bekannten nicht mehr mitschwinge. Ich kann mir da die übelsten Geschichten anhören und dazu Feedback geben und in dem Moment auch sehen, dass es der Person damit nicht gut geht und darauf eingehen, aber ich schwinge emotional nicht mehr mit, während ich bei wenigen Menschen, die mir dann sehr nahe stehen, an einer deutlich geringeren Schwelle schon deutlich massiver mitschwinge. Also ich würde sagen, ich habe meinen Kreis enger gezogen und schwinge bei vielen Menschen, was nicht heißt, dass ich, das verwechseln Menschen dann mitunter, wenn ich das erzähle, mit einer Gleichgültigkeit. Nein, nein, gleichgültig ist mir das nicht, und ich erkenne auch an, dass Menschen schlimme Dinge erleben, und ich versuche dann auch zuzuhören und in dem Moment da zu sein, aber es ist nichts, was mich über den Moment oder vielleicht noch eine Stunde, das ist gelogen, was mich über den Moment hinaus in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt, während die Schwingungsfähigkeit bei Leuten, je enger sie mir stehen, immer größer wird.
Ja, klar.
Wisst ihr, was ich meine, oder?
Ja, klar.
Ja, sicher. Abbeziehen.
Ja, aber wie du sagst, ich glaube, das ist genau das, was ich vorhin meinte, ne? Also auch mit Lebenserfahrung oder zum Teil dann eben auch professionelle Distanz ist halt auch was an, ne? Je näher dir die Leute stehen, desto näher geht es dir natürlich auch an der Stelle. Plus eben je mehr Erfahrung du auch mit dem einen oder anderen hast. Also nicht mit der Person, sondern irgendwie mit den Situationen.
Das ist ja eigentlich das, was mit Abgrenzung auch gemeint ist. Das wird ja häufig missverstanden, wenn wir als Psychologen von Abgrenzung sprechen. Heißt das ja nicht Mauern aufbauen, die Leute gar nicht mehr, also wirklich auch physisch an dich ranlassen, also gar nicht mehr in die Wohnung lassen oder anrufen lassen, sondern eigentlich beschreibst du da gerade sehr gut Abgrenzung. Also zu sagen, ich höre dir zu, ich verstehe dich, ich mache mir Gedanken, aber dann ist auch gut dabei. Und ein guter Psychotherapeut, der das ja im Grunde genommen 8 Stunden am Tag dann auch macht, der muss das können. Na, da gibt's so diesen alten Spruch mit fühlen, aber nicht mit leiden. Das ist so die ideale Kombination in der Psychotherapie. In dem Moment, wo es dir erzählt wird, das nachempfinden können, aber dann ist auch schon gut. Und das klingt sehr unmenschlich und das ist extrem schwierig natürlich und das gelingt auch nicht bei jedem Klienten gleich, aber das ist eigentlich der Idealzustand und das ist im Grunde genommen eigentlich sehr schön beschrieben, Sebastian, was du gesagt hast, was wir meinen, wenn wir Abgrenzung sagen. Ne? Also zu sagen, innerlich, emotional erstmal abgrenzen, um mich auch zu schützen ein Stück weit. Wenn man mit allem mitschwingen würde, was einem belastenden andere Menschen erzählen, dann wird es nicht lange dauern, bis man eben auch am Boden liegt. Und das funktioniert natürlich nicht.
Ja. Mir fällt das übrigens immer wieder im Vergleich auf zu jüngeren Mitarbeiterinnen, die ich habe. Wenn die mich dann in einem Fall begleiten, wo ich, ja, ich will jetzt nicht zu konkret werden, aber wo ich beispielsweise Kindesmisshandlungen in verschiedenen Formen erlebe, nehme ich die oft genug einfach nur noch zur Kenntnis.
Mhm.
Und arbeite aus, was das fürs Kind heißt und was das bedeutet, ob das Kind weiter bei den Eltern sein sollte oder eben nicht. Und die jüngeren Kolleginnen nimmt es dann doch auch nochmal auf einer persönlichen Ebene ganz anders mit, wo ich dann ab und zu davor stehe und einen Moment brauche, um zu verstehen, was sie mir eigentlich gerade mitteilen. Weil ich diese Ebene schon länger nicht mehr habe, was man in meiner professionellen Arbeit allerdings, ne? Die ist mir irgendwann abhanden gekommen. Ich weiß, dass Sachen Leid verursachen, aber ich erlebe dieses Leid nicht mehr.
Hm. Kann ja auch ein Selbstschutzmechanismus im Grunde genommen irgendwann sein, weil wenn das anders wäre, könntest du deinen Job ja auch nicht langfristig machen. Das ist natürlich dann auch die Lebenserfahrung und wir erleben das ja durchaus, dass Menschen, die in beruflichen Kontexten arbeiten, so wie du, oder natürlich auch Psychotherapeuten oder dann Menschen, die in geschlossenen Psychiatrien tätig sind, die erleben ja ganz, ganz andere Dinge, als wir im Freundes- und Bekanntenkreis, was jetzt nicht heißen soll, dass es keine schlimmen Dinge gibt, die wir miterleben, aber so die Konzentrierung dieser Dinge ist ja deutlich stärker. Und insofern überrascht mich das jetzt nicht oder schockt mich das nicht. Und es verwundert mich aber auch nicht, dass jüngere Kolleginnen da eben nochmal anders drauf reagieren bei dir und gar nicht, weil es Kolleginnen sind, sondern ich glaube, das hat auch was mit...
Ach so, das ist einfach ein Faktum. Ich habe...
Ja. Aber ja. Könnte man jetzt auch sagen, Frauen sind da immer emotionaler. Das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt, sondern eher so die Lebenserfahrung, ja, die man mitbekommen hat, glaube ich, eher.
Ich musste halt wieder, ich glaube, die Story habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber komplett anderer Kontext, aber als ich in auf der Arbeit irgendwann mal, als es irgendwie zu einer Reorganisation kam, war in Großbritannien und der damalige Bereichsleiter, von dem Bereich, zu dem ich auch gehörte, dann sich dann halt da irgendwie dahinstellte und so sagte, ja, so und so und das passiert und sagte, und hat das irgendwie auch ganz nüchtern erzählt so und es ging jetzt auch gar nicht irgendwie um Personalabbau oder sonst irgendwas, sondern es war einfach nur eine Veränderung irgendwie, was weiß ich, dass irgendwie plötzlich ein Team größer wurde und unter anderem dann auch für neue Sachen zuständig war. Und er dann aber irgendwie so ein bisschen gedankenlos dann irgendwie da sagte vor versammelter Mannschaft, ja, dann muss man sich dann halt irgendwie sich das angucken, in welche Richtung sowas läuft, wenn es halt so eine Veränderung gibt, ob das für einen selber halt irgendwie noch das Richtige ist. So. Und das sagte er halt aus einer, ich sag jetzt mal, 30-jährigen Berufserfahrung heraus, ja, mit einer Reorganisation irgendwie alle 5 Jahre. Ja, für ihn war das halt vollkommen normal. Und er meinte das halt auch genau so und eben auch nüchtern, weil er sagte, zum Schluss geht es um dich und wie du mit dieser Situation umgehst und ob das für dich alles passt. Und da waren aber ganz, ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen im Raum. Und die haben natürlich gleich gehört, wir müssen uns Gedanken um unseren Job machen, weil der will, dass wir kündigen. Und er hat das Gott sei Dank rechtzeitig gemerkt und so und hat das dann wieder aufgefangen, ne? Und hat das dann eben auch erklärt, wie er das meinte. Ja, aber ich glaube, das geht halt genau in die gleiche Richtung. So nach dem Motto, oh mein Gott, das ist jetzt irgendwie Riesendrama. Und er sagte, nein, das ist kein Riesendrama. Ja, so nach dem Motto, Punkt 1, ganz objektiv, es geht hier nicht um die Jobs. Ja, ihr müsst euch da keine Gedanken machen. Sondern das ist in Anführungsstrichen eigentlich nur mein guter Rat an euch, in Anführungsstrichen, fürs Leben und für euer Berufsleben. Nehmt nicht alles einfach so, was auf euch einströmt, sondern bleibt auch mal stehen und guckt euch das an und guckt, was das mit euch macht, ob das was mit euch macht ob das für euch okay ist, wie ihr im Zweifelsfall damit umgehen könnt. Und wenn das nicht eure Sache ist, dann geht da raus. Ja, und das ist auch kein Eingeständnis von Schwäche oder das ist sonst, und da geht es auch jetzt nicht manchmal, also auch gerade im beruflichen Kontext, um missverstandene Loyalität, wenn man das jetzt halt irgendwie, wenn man jetzt sagt, nee, das reicht mir jetzt, ich bin jetzt hier raus, so ungefähr, ja, sondern sorry, das ist, wie man sein Leben leben sollte, ja, du hast nur das eine, ja, guck an, ob das für dich passt, ja. Aber da muss ich jetzt halt genau gerade dran denken, auch mit dem Beispiel so. Je nachdem, welche Erfahrungen du halt gemacht hast, schätzt du halt auch die Situation anders ein und beziehst viel mehr Sachen auch auf dich und das beschäftigt dich eben auch viel mehr als jemanden, der das halt schon ein paar Mal durchgemacht hat und gesagt hat, komm, ist nicht so wild, denk auch mal an dich.
Da haben wir jetzt aber lange auf eine Frage geantwortet. Wenn wir das jetzt so vorziehen, dann sind
wir bis morgen noch zwei Fragen hin.
Nee. Aber ist eine wichtige und ich musste vor allem dran denken, die Frage kam ja schon häufiger. So oder so, ne? Wie soll ich eigentlich in meinem Umfeld mit jemandem umgehen, der vielleicht ein Problem hat? Ja, also wir hatten die Frage ja auch schon ganz konkret, ne, ich bin in einer Beziehung mit jemandem, der irgendwie da eine psychische Störung hat. Ja, wie soll ich damit umgehen?
Sollen wir denn mal in die erste Pause jetzt gehen? Ich glaube, mehr haben wir zu der Frage nicht mehr weiterfragen, nee, oder? Dann würden wir kurz mal in ein kleines Päuschen gehen und ihr könntet ja schon mal überlegen im Chat, was ihr noch so an Fragen auf dem Herzen habt und parallel könnt ihr auch noch mal ein bisschen trommeln. So schnell kann man uns nicht mehr live Fragen stellen.
Genau. Und für die Pausenmusik hier bin ich über etwas sehr Schönes gestolpert, weil ich ja schon im Vorhinein dachte, ja, es ist so ein bisschen eine Reminiszenz-Folge. Kennt ihr beide The Hood Internet?
Nein.
Kam bei mir vorbei. Das sind relativ bekannte Remixer. Und was die unter anderem machen und gerade auch noch weiter aufbohren, die machen auch originäre Geschichten, aber die machen auch Remixes für einzelne Jahre. Also zum Teil relativ lang, die haben auch Kurzformen davon, die haben die Sachen auch zum Teil irgendwie zusammengemischt in ganz große irgendwie Retrospektiven. Ich habe da mal ein paar rausgesucht. Ich spiele die einfach mal in der Pause. Der Chat kann ja auch mal mitraten. Vielleicht könnt ihr ohne Bitte zu googeln erraten, aus welchem Jahr das jeweils Hits sind. Ist ja vielleicht ganz spaßig. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Ist ziemlich wild zum Teil, die Übergänge. Also in diesem Sinne,
okay.
3:30 und dann sprechen wir uns wieder.
Bis gleich.
Okay.
Da sind wir wieder. Na, ich gucke mal kurz in den Chat. Ich glaube, einige Tipps waren gar nicht so schlecht. Welches Jahr? Da sagt jemand, späte 80er, einfach 90, 93. 1990 war das. Das waren alles Hits aus dem Jahr 1990.
Cool.
Ja, tatsächlich, also es ist, ich finde es schön, dass da jemand sagt, da war ich noch in den Windeln, da war ich noch gar nicht geboren. Wartet mal auf die anderen.
Okay.
Ach Gott, 1990. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Also reden von damals. Das wird der ganz neue Podcast.
Ich war da ja der Jüngste von uns. Oder bin ja nach wie vor der Jüngste hier.
Du warst 90, echt elf, ne? Ist kein Scheiß, ne?
Ich war 90, elf, ja klar.
Was?
Ja, was denn? Kann nicht jeder damals schon 30 gewesen sein?
Hallo. Sorry, ich habe 92 Abi gemacht. Ja.
Ja, ich 99.
Jungsprung.
Ich habe gar nicht Abi gemacht. 90, ja, da habe ich noch selber, das war vor meinem Stimmbruch, 90 habe ich selber noch gesungen, das ist völlig richtig, Brotigkeit. Genau.
Da fällt mir ein, das hatten wir, glaube ich, auch in der Psycho-Talk-Folge, warst du nicht mal auch als Alleinunterhalter unterwegs?
Ja, Alexander? Ja,
war das. Selbstverständlich,
ja,
ne? War jung und brauchte das Geld. Na, logisch.
Das, ja.
Ja, das ist lange, lange her. Ja, gut, aber ihr hattet ja Zeit. euch vielleicht sinnvolle Fragen zu überlegen, die ihr noch loswerden wollt an uns. Also schießt gerne los.
Was ist aus der Bato-CD geworden? Das ist eine gute Frage. Die hat sich, fragt der Chat gerade, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das fragt der Chat gerade tatsächlich.
Das sagt der Chat nach Santa Maria.
Wir hatten tatsächlich ja mal vor, der Rio und ich eine CD rauszubringen. Das hat sich dann im Laufe der Jahre und der Einstellung des Podcasts am Zapfahren, was ein ebenso wegweisendes Werk der Podcasting des Podcasting-Universums war, wie jeder Podcast, ja, an dem ich mitgewirkt habe in den letzten 20 ja, Jahren. Nachdem wir diesen Podcast eingestellt haben, gab es dann auch nicht mehr die Idee zu dieser CD. Das ist wohl so.
Ja. Hier fragt, die nächste Frage ist, wie wir drei eigentlich zusammengefunden haben. Und ich muss mich jetzt mal ein bisschen stretchen. Also ich weiß noch,
Berlin?
Wie wir auf
Berlin.
Ja, nee. Wir haben uns, wenn ich mich nicht ganz täusche, Sebastian, in Essen kennengelernt.
Persönlich. Wir beide, ja, das stimmt, genau. Ja,
ne? Also den, mal so den, anzufangen. Bei den
Ruheskeptikern,
genau, da hatten wir dir vorhin eine Anfrage gestellt, ob du nicht mal bei uns beim Podcast so Gast sein willst, und du warst,
da
ich würde
weiß
sagen,
ich gar, das behauptest du immer, ich weiß ja, da gar nichts mehr von.
Du warst interessiert und hattest aber keine Ahnung, was wir da vorhaben, und das Format Podcast war dir jetzt auch nicht so wirklich, glaube ich, geläufig damals. Und dann haben wir
ja, gar nicht geläufig.
Gar nicht geläufig, genau. Ja, und dann haben wir zu den Rhein-Ruhr-Skeptikern nach Essen gefahren, haben uns da kennengelernt, geschnackt, und danach haben wir dann tatsächlich die erste Folge gemacht. Da warst du nämlich zu Gast beim Neuheiden-Kongress deiner Zeit und hast über den Neuheiden-Kongress erzählt. Und so haben wir beide uns kennengelernt, und dann tatsächlich, Sven, Berlin auf der Skepcon. War es auf der Skepcon, wo wir uns kennengelernt haben, Berlin? Oder in welchem Kontext haben wir uns in Berlin kennengelernt?
Ich überlege jetzt gerade, also auf jeden Fall, ich versuche es gerade nachzuvollziehen, weil ich war ja Hoxilla-Fan, also ich hatte ja irgendwie skeptische Podcasts im Ausland entdeckt, war zurückgekommen dann Anfang 2011 nach Deutschland und habe damals Hoxilla entdeckt, und ich war auf dem Hörertreffen in Münster bei euch gewesen. Ich glaube, das war irgendwie das erste Zusammentreffen. Das war nämlich 2011. Und dann muss ich gerade mal, ach genau, dann war Anfang 2012 war noch Hoxilla Hörertreffen in Köln. Wo unter anderem auch ein Bild entstanden ist, wo ich euch fotografiert habe zusammen mit Marc Benecke. Irgendwie draußen noch, irgendwie am Rhein. Und danach haben wir uns tatsächlich in Berlin auf dem World Skeptics Congress irgendwie getroffen. Und dann kam auch irgendwie Sebastian dazu, ne? Glaube ich.
Ja, ja. Und ich glaube, dass wir 2012, haben wir da schon gepodcastet auch gemeint?
Ja.
Weil ich weiß, wir haben im März,
wenn es 8 Jahre her ist.
Genau,
ja, ja.
Genau. Weil wir nämlich da, also der Psychotalk ist ja damit angefangen, dass wir wegweisenderweise auch damals mit dem Live-Podcasting angefangen haben, als noch niemand dieses Thema
außerhalb Berlins.
Niemand außerhalb Berlins überhaupt daran gedacht hat. Und da haben wir dann, habe ich irgendwann Sebastian auf dem Handy angerufen, habe gesagt, lass uns mal Live-Podcasten. Ich habe da eine Idee. Und wir machen Psychologen, und dann können Leute rein skypen, glaube ich, war das die Idee. Und dann beantworten wir die Fragen. Ja. Das war so völlig skurril. Und dann hast du gesagt, oh, ich bin gerade im Urlaub, ich frage mal meine Frau. Und dann hast du irgendwie freigekriegt dafür. Und dann haben wir das gemacht. Und dann irgendwie hast du das mitgekriegt, Sven. Und du hast dich dann mit auch reingeloggt in die Sendung und warst dann längerfristig in dieser ersten Nummer mit dabei, wenn ich mich erinnere.
Genau, zum
Ende raus.
Und das war tatsächlich, weil ich gucke jetzt, ich habe nämlich damals, ich habe immer so Jahresübersichten, wann irgendwelche Sachen passiert sind, so ein bisschen, um das irgendwie für mich festzuhalten. Tatsächlich, weil ihr sagte, der erste Psychotalk, die nicht veröffentlichte Sendung, muss irgendwann im März gewesen sein, ne, 2012.
Ja, exakt.
Das war vor Berlin. Das heißt, da haben wir irgendwie schon miteinander gequatscht. Dann haben wir uns in Berlin getroffen, und ich habe nämlich hier stehen, zweite Sendung Psychotalk, erste geplante zu dritt, 28. Mai. Das war eine Woche nach Berlin.
Kommt mal.
So war das damals. Also wir haben erst uns sozusagen, also Alexander und ich haben uns vorher schon mal getroffen, weil ich Hoxilla-Fan war. Ja, ihr habt euch separat schon mal getroffen. Ihr beide habt diesen ersten Podcast angemacht. Ich habe mich in die Sendung reingezeckt. Dann haben wir uns in Berlin getroffen, genau. Und der Rest ist Geschichte.
Ja, ja, und wir haben dich, glaube ich, kontaktiert. Wir haben dich dann auch kontaktiert in der Sendung, glaube ich, weil wir uns auf dem Hörer treffen. Du warst Psychologe, du hattest auch in Münster studiert.
Genau.
Und ich glaube, irgendwann waren dann Sebastian und ich der Ansicht, dass die Sendung, ich schicke euch die nochmal rum. Wir müssen uns mal diese erste Runde nochmal unter uns anhören.
Oh, bitte, ja.
Du hast die noch?
Ich habe die noch.
Ah, geil.
Und dass man dann und dann haben wir gesagt, komm, dann holen wir noch einen Psychologen dazu. Und ich kannte dich ja persönlich vom Hörertreffen aus Münster, jetzt wo du das sagst, erinnere ich mich da auch wieder dran. Und dann habe ich so gedacht, der ist doch auch ganz cool. Und dann rufen wir den mal an. Daraus ist der Psychotalk entstanden.
Ja, genau.
Das war sehr spontan und ist dann über die Zeit immer konkreter geworden. Also wir haben ja so on the fly im Grunde genommen das Format dann auch entwickelt.
Ja, vor allem ging es am Anfang ja ganz schnell, weil ich gucke hier gerade mal die Daten drüber, weil wir haben irgendwie, wie gesagt, im März haben wir gequatscht, dann haben wir uns in Berlin getroffen, eine Woche später haben wir die zweite Sendung aufgenommen und dann monatlich. Also einen Monat später haben wir die zu Fußball gemacht und einen Monat später irgendwie im Juli dann irgendwie die zu Arnold Schwarzenegger.
Ja,
das war der Anfang. Die
Schlagzahl war sehr hoch, ja, genau. Am Anfang. Da konnten wir das alles
machen. Da war meine Frau ja hochschwanger oder schwanger zu der Zeit schon. Das war ja alles in dem Jahr. Haben wir in dem Jahr dann auch, nur wenn ich das für mich eingeordnet kriege, haben wir da Axel Stoll auch interviewt, 2012?
Du kannst Fragen stellen. Das verwischt wirklich komplett bei mir. Ich guck mal gerade in den Trailer rein.
Ich habe mal gerade geguckt, er ist 2014 verstorben. Das kommt hin,
das dass kommt das hin,
2012
klar.
Gewesen
ja.
ist.
Ja, kann gut sein.
Mein Gott, habe ich damals eine hohe Schlagzahl an den Tag gelegt.
Ja, da haben wir ganz schön gerödelt.
Wie viel Freizeit ich da noch hatte.
Ja, das war bei mir halt auch die Geschichte, ne? Weil ich kam halt irgendwie damals aus Großbritannien zurück, habe wieder in Deutschland gearbeitet, habe irgendwie einen coolen Job gehabt und war irgendwie in Anführungsstrichen solo in Düsseldorf wieder gelandet und hatte halt Bock auf Podcasting, ne, und habe allen möglichen Kram gemacht.
Stimmt, du warst auch umgebunden zu dem Zeitpunkt noch. Und dann habe ich euch ja beide in Podcast reingequatscht.
Genau.
Also insbesondere dich, Sven, ja noch viel mehr als Sebastian.
Ja, absolut, weil das habe ich nämlich dann auch hier, weil wir haben in diesem ersten Jahr, in 2012, haben wir 7 Sendungen gemacht. Ja, und dann meintest du, du brauchst auch noch was. Ja, und dann habe ich am Januar 2013 habe ich wieder Britannien angefangen.
Ja. Ja. Da habe ich dich genötigt, einen eigenen Podcast zu machen.
Tja.
Wenn man da so drüber nachdenkt. Ich versuche gerade echt rauszukommen.
Da war die Podcast-Welt auch noch eine ganz andere. Da war Podcasting noch ganz eng mit Twitter verknüpft und Twitter war auch noch anders als heute.
Irgendwie ja.
War eine ganz andere Welt. Das war alles kleiner.
Ja. Ja. Und ich fand, also Twitter zu dem damaligen Zeitpunkt nicht so emotionalisiert oder ich war nicht in den Ecken, wo es emotionalisiert war. Eins von beiden.
Vielleicht. Nein, Twitter hat sich über die Jahre deutlich zugespitzt. Es ist ein größeres Massenmedium geworden. Die alten Kreise, die es so gab, sind aufgeplatzt, haben sich verwischt. Und viele der Leute, mit denen ich zumindest damals viel zu tun hatte, wie die Jule, wie den Why We Fight oder so. Die sind heute nur noch Reminiszenzen an die Vergangenheit. Das Reiben an Tim, das Reiben an Ralf, das sind alles so Sachen, das ist alles lange nicht mehr.
Nee, da gibt's, also das war halt auch vor der Zeit, vor dem, also jetzt mal platt gesagt, ne, vor dem breiteren Podcast-Mainstream, ne? Das kam ja auch alles erst hinterher, dass dann irgendwie dann die Öffentlich-Rechtlichen das irgendwie auch stärker entdeckt haben oder so nochmal als irgendwie Vermarktungskanal und das dann irgendwie immer mehr wurde. Das war halt auch irgendwie natürlich kleiner, ne? Es ist halt immer so ein bisschen so diese eine von den Urzellen irgendwie von damals. Damals, vor 8 Jahren. Ja.
Ja.
Na, es ist fast ein Jahrzehnt, ne?
Ach, jetzt kommt.
Ja, ja.
Ja, 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 ja. Ja. Ja.
Ja, gut, aber ihr habt gefragt.
Genau, ja. Genau.
Ja, genau, da kann man uns jetzt nicht vorwerfen, dass es hier wird Opas erzählen vom Krieg, sondern das war ja die Frage, wie habt ihr euch
genau.
Aber auch nochmal inhaltlich muss man da auch nochmal dazu sagen, ne, was man an der Geschichte merkt. Also zum einen, wir haben ja auch damals irgendwie schon gesagt, Alexander und ich haben beide in Münster studiert, ich habe da zumindest mein Grundstudium gemacht, Sebastian in Bochum. Wir sind alle drei irgendwie haben wir, wie wir so schön sagen würden, eine fundierte psychologisch-wissenschaftliche Ausbildung. Wir haben alle drei keine Therapieausbildung. Ja, wir sind alle nicht irgendwie in die therapeutische Richtung gegangen, hinterher auch beruflich nicht. Und fühlen uns aber, sind aber eben alle drei dem wissenschaftlich-kritischen Denken eng verbunden. So, und das war im Grunde der gemeinsame Nenner von Anfang an.
Ich habe es übrigens gerade rausgefunden, September 2013 haben wir das Interview mit Praxis Stolz gemacht.
Ja, also doch ein Jahr später, okay.
Auch da bin ich nämlich aus irgendeinem Urlaub, entweder aus dem Urlaub dahin oder von dort in den Urlaub gefahren, das weiß ich noch. Ich kriege die Richtung aber nicht mehr hin.
Ja, das war... Daraus könnte man auch mal eine eigene Sendung machen. Aber ich glaube, es gibt Specials auf der DVD, in denen wir das aufbereitet haben.
Ja. Was habe ich da gerade? War irgendwo eine Frage, die ist das zweite Mal schon gestellt wurde. Da, genau. Aus Gründen werde ich das BA-Studium der Psychologie soweit möglich als Podcast produzieren. Ich will Info machen, die aufklären, dass es kein diagnostisches Mittel oder Ratgeber ist. Was würdet ihr sagen, braucht es? Ich verstehe die Frage nicht, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht.
Moment.
Liebe Asinia, die hat die Frage von Mac Kuhmann zitiert. Vielleicht kann man die Frage nochmal anders aufbereiten, um die zu beantworten.
Also das BA-Studium der Psychologie als Podcast produzieren. Also tatsächlich sozusagen Vorlesungen als Podcast machen oder was?
Aber ich will Info machen, die aufklären. Ach so, ich will Informationen machen, die aufklären. Das ist kein Diagnose, steht doch nicht.
Oder Ratgeber, das
verstehe ich nicht.
Ja, ich Kuhmann ist aber noch im Chat. Vielleicht kann der Kuhmann das gleich nochmal.
Ja, genau. Vielleicht sollte einfach der Frage
paraphrasieren,
was er meint. Genau.
Ja, genau. So.
Ferndiagnosen sind ja schwer, schreibt Markus 14, aber glaubt Jana aus Kassel wirklich an das, was sie da erzählt? Jana aus Kassel, diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, war auf einer Querdenker-Demo diejenige, die sich mit Sophie Scholl gleichgesetzt hat und wo dann ein Ordner, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Ordner war, ihr gesagt hat, dass sie mal mit dieser Holocaust-Relativierung hier aufhören soll. Ich glaube, darauf sind wir recht ausführlich, wenn ich einfach mal verantworten darf.
Mach mal.
Darauf sind wir, wie ich finde, recht ausführlich in der Folge zu Verschwörungstheorien eingegangen. Es ist davon auszugehen, dass Jana aus Kassel tatsächlich meint, was sie sagt. Das passt zu der zunehmenden Radikalisierung, die wir in der Szene der Corona-Leugner oder Covidioten, je nachdem, welchen Begriff man da bevorzugt, erleben. Und ja, ich glaube schon, dass aus ihrer subjektiven Wahrnehmung sich Jana als Opfer eines Regimes sieht und den Vergleich mit Sophie Scholl für sich als angemessen empfindet.
Das, und um das noch zu sagen, ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass wir hier von einer psychischen Störung schon sprechen können. Das ist sowieso nicht zulässig aus der Distanz. Aber was wir hier so erleben, sind Dinge, die mir zunehmend mehr vorkommen wie Menschen, die in Sektenstrukturen verfangen sind und die dann einen gewissen Bezug zu einer formalen Realität verlieren. Und ich glaube, das erleben wir hier sehr deutlich und sehr plakativ mit solchen Beispielen wieder, denn Menschen, die in sektenähnlichen Kontexten sich bewegen, koppeln sich ja auch zunehmend von einer, sagen wir mal, gesellschaftlich konsentierten Realität, wenn man es mal so formulieren will, ab, oder es besteht die Gefahr, dass sie das tun. Und da von einer psychischen Störung zu sprechen, ist ja auch ebenso wenig zulässig. Insofern sollte man das eher in diesem Kontext für sich gedanklich abhaken. Oder ich tue das zunehmend, was das alles nicht besser macht, aber was es mir persönlich in der Zuordnung der Dinge etwas einfacher macht. Ich habe so ein paar Fragen jetzt mal rauskopiert. Soll ich mal weitermachen, weil ich die
geil, ich war, das ist so geil. Ich war gerade dabei, mir hier ein Notizendokument auf meinem Mac zu öffnen.
Darf ich auf die Frage zu projektiven Methoden was sagen?
Ja, ich will ganz kurz sagen, ja. Hier wird noch gefragt, ob es Gastauftritt von Sven und Bartho bei Alle bekloppt geben wird. Es wird sicherlich auch Gastauftritt geben und wir haben da noch nicht drüber gesprochen, aber wir haben schon auch immer mal wieder gesagt, dass wir, also bei Alle bekloppt gesagt, naja, wenn wir nichts mehr genug zu erzählen haben, dann können wir auch Gäste einladen und wir kennen alle
Psychologen. Also, nein.
Insofern.
Schön. Scherz.
Denkbar ist alles. Natürlich. Genau. So, jetzt sind wir bei projektiven Maßnahmen.
Genau,
Methoden.
Also, genau, projektive Methoden. Also die Frage war, mich würde eure Einschätzung zu projektiven Methoden, also Baumtest, Rorschach-Test interessieren. Mir kommen die Tests viel zu allgemein vor. Ich habe keine Studien gefunden, die eine gute Validität oder Objektivität zeigen. Scheinbar werden solche Tests aber im klinischen Bereich viel benutzt. Wisst ihr, ob es da einen Unterschied zwischen Forschung und Praxis gibt? Vielleicht gab es da auch mal eine Podcast-Folge. Folge weiß ich nicht mehr. Ich habe es bestimmt schon mal irgendwann gesagt. Ich habe in meinem Laufe meines Studiums sogar eine Ausbildung zum Thema, also thematischer Apperzeptionstest, TAT und Rorschach-Test gemacht.
Ja, das hast du öfter gesagt, Sven.
Genau.
Das hast du öfter gesagt.
Genau. Meine Kurzfassung auch dazu ist, wissenschaftlich gesehen sind die als diagnostisches Instrument Humbug. Insbesondere auch der Rorschach-Test, da wurde halt über Jahrzehnte immer versucht, durch eine möglichst komplizierte und irgendwie Auswertung da irgendwie einen Hauch von Wissenschaftlichkeit irgendwie zu suggerieren. Also ich glaube auch tatsächlich von Anfang an, wie es ja häufig bei solchen Sachen ist, auch mit guten Intentionen, aber ich glaube, die haben sich da ziemlich verrannt. Was ich aus der Zeit mitgenommen habe, also gerade auch vom TAT, wie bei vielen, vielen ähnlichen Tests, ich glaube, dass so etwas wie ein projektives Verfahren oder sozusagen als Vorlage, um jemanden in einem Gespräch irgendwie mal zum Reden zu bringen, mal platt gesagt. Ja, ich habe hier irgendwie etwas und lass dich mal darüber reden und komm darüber ins Gespräch, kann das ganz gut funktionieren. Ich würde es aber eben tatsächlich als diagnostisches Mittel als Test im eigentlichen Sinne taugen die für mich nichts. Das ist ähnlich, wie ich das also auch aus der beruflichen Praxis, wenn es eher in Richtung Personalentwicklung oder Ähnliches geht, auch von vielen Persönlichkeitstests halte. Ja, sagen, das sind im besten Fall sind das irgendwie gut strukturierte oder einigermaßen strukturierte Selbstbildabfragen, ja, die kann ich mal als Ausgangspunkt nehmen, um irgendwie so ein Gefühl dafür zu haben, wie sich jemand selbst sieht, ja, und wo er vielleicht auch ein paar blinde Flecken hat oder so, oder wie wir es auch vorhin schon hatten in einem Kontext, worauf jemand vielleicht auch Wert legt, oder was ihm so auffällt und was ihm weniger auffällt an anderen oder auch an sich selbst. Ich würde das aber immer nur als Gesprächsauftakt nutzen und nicht irgendwie als das bildet jetzt irgendwie sehr zuverlässig die Wahrheit. Trademark.
Wir replizieren gerade ein Gesprächsfan, das wir vor Jahren schon mal geführt haben.
Ja,
das kann gut sein. Das kann gut sein.
Weil an der Stelle hake ich jetzt wieder ein, wie damals auch, und erzähle aus meiner Praxis mit Kindern, dass ich projektive Verfahren insofern gerne nutze, eben wie du gerade auch gesagt hast, als Gesprächseinstieg, wenn ich die verschiedenen Playmobil-Figuren raussuchen lasse, für sich, für die anderen Eltern, für die Elternteile, für die anderen Geschwister und dann bitte die in so aufzustellen zu sich, wie nah sie die empfinden und ich dann mitunter auch mal frage, wieso sie ein bestimmtes Playmo-Männchen für sich benutzt haben, aber nicht von mir aus das Playmo-Männchen interpretiere, was ja ein projektives Testverfahren implizieren würde. Insofern, mich würde interessieren, wo wir diesen Dialog schon mal hatten. Insofern nutze ich, was du ja gerade eigentlich auch gesagt hast, die projektiven Testverfahren, wenn ich sie nutze, dann schon mal als Türöffner für Gespräche mit Kindern. Ich habe früher auch gerne Tiere in Familie in Tieren gemacht, wo eben die Kinder für sich Tiere aussuchen sollten und für die Familienmitglieder auch. Das habe ich aber dann aus rein praktischen Erwägungen gegen Playmobil-Figuren eingetauscht, weil mit denen einfach viel Kind näher zu arbeiten ist, als wenn die was malen sollen. Ja, insofern, und da ich habe dir schon mal widersprochen beim THT, dass der THT sehr wohl deutlich besser aufgestellt, ja, was wissenschaftliche Kriterien angeht, als beispielsweise der Rohrschachttest.
Nee, absolut. Also um da auch nicht missverstanden zu werden, das sehe ich ganz genauso, weil also auch wenn ich jetzt zurückgehe, halt auch in die Zeit, also ich habe auch nach wie vor hier auch die Bücher zum THT oder ein konkretes Buch noch zum THT da stehen, sehe ich auch wesentlich besser. Also Rohrschach ist für mich da eine komplett andere Liga. Also ich sag mal, beim THT wurde für mich gefühlt auch irgendwie nicht so sehr versucht, da jetzt irgendwie eine Quantifizierung irgendwie dahinter zu packen, wie das beim Rohrschach irgendwie lange Zeit versucht wurde. Ne? Und ich versuche es gerade bei uns irgendwie zu finden, irgendwie auch im Blog.
Ich habe auch schon gefunden. Ich habe da eine Folge gefunden, aber habe in dem Text, in der Textbeschreibung nicht projektive Verfahren gefunden.
Nee, ich auch nicht. Keine Ahnung, wo wir es gemacht haben. Ich vermute, wir haben in der Sendung mit der Kollegin aus Köln, als wir uns über Personalentwicklung und Coaching unterhalten haben, haben wir höchstwahrscheinlich darüber
gesprochen. Nadine Pfeiffer.
Mhm. Ja. Genau.
Alexander, was hast du damals gesagt? Weißt du das noch?
Das weiß ich nicht mehr, was ich damals gesagt habe, aber ich würde hier wieder das einende Element machen wollen. Ich würde einfach nochmal sagen wollen, ihr habt beide natürlich völlig recht. Entscheidend ist, glaube ich, dabei, dass man so ein projektives Verfahren nicht verstehen darf wie ein Röntgenbild, um gebrochene Knochen zu diagnostizieren, sondern es ist eine Methode innerhalb der Diagnostik, und ich erinnere mich sehr wohl an eure beiden Redeanteile. Vielleicht war ich da auch betrunken, als wir das damals in der Sendung besprochen haben. Aber es kann halt einen guten Hinweis geben, aber was halt nicht oder häufig falsch verstanden wird, ist, da wird ein Tintenklecks gezeigt, dann sagt jemand was und dann ist der Fall klar und 14 Tage später ist alles wieder gut. So einfach funktioniert es dann eben nicht, sondern wie viele Werkzeuge innerhalb einer Psychotherapie sind projektive Verfahren ein Tool aus dem Werkzeugkasten von psychotherapeutischen Maßnahmen. Und dann kommt es immer noch auch darauf an, wie gut wird ein Klient, ein Patient da abgeholt bei diesen Dingen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn man merkt, auch in der Psychotherapie, mein Patient kann mit einem projektiven Verfahren gar nichts anfangen, dann ist es halt so, dann muss man einen anderen Weg gehen. So würde ich das beantworten. Habe ich damals bestimmt so nicht gesagt.
Und das ist in manchen Stellen halt, wie auch mit vielen anderen, auch bis hin zu, ich sag jetzt mal, pseudotherapeutischen oder diagnostischen Verfahren, halt auch dieses Hammer-Syndrom, ne? So nach dem Motto, ne? wenn ich halt nur einen Hammer als Werkzeug habe, dann ist alles für mich halt ein Nagel. Also es geht halt nicht um das eine Werkzeug, das irgendwie nach oben gehoben wird und das jetzt irgendwie die Wahrheit abbildet, in dem Fall, sondern manches davon kann einen sinnvollen Platz irgendwie haben in einem Prozess, aber ja, niemals irgendwie alleine, das gibt's da nicht.
So. Es gibt eine Frage, und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin intellektuell mit dieser Frage überfordert, aber vielleicht habt ihr eine Antwort. Hier schreibt
selbstredend.
Er hätte sich viel in der Vergangenheit mit Spiritualität beschäftigt, in der jüngeren Vergangenheit, und der Grundgedanke scheint dabei zu sein, die Psyche als gedankliches Konstrukt zu erkennen und die persönliche Identifikation damit zu lösen. Oder, etwas provokativ formuliert, in einer Therapie wird versucht, an der Psyche herumzudoktern. In der Spiritualität beobachtet man die eigene Psyche, ohne sie persönlich zu nehmen. Würde mich sehr interessieren, wie ihr das seht. Ich verstehe das nicht so ganz, was gemeint ist. So, das
ist, glaube ich, gerade so ein bisschen Taschenspielertrick. Da wird jetzt gerade, ersetzt mal Psyche in dieser Ausführung durch Seele und dann wird da ein Schuh draus.
Okay.
Und zwar Seele als autonomes Konstrukt, unabhängig von der Person und der Persönlichkeit. Man kann natürlich sagen, dass sich Spiritualität um die Seele kümmert und das dann verklausulieren als Psyche, weil das eben der wissenschaftlich schönere oder der uns heute schöner erscheinende Begriff ist. Dann wird da aus der Binnensicht der Spiritualität ein Schuh draus. Wobei ich tatsächlich einen Schritt weiter gehen würde. Die entscheidende Frage ist ja, wenn man das so betrachten will, die dahinter steht, ist, Das ist ja die Frage von Körper-Geist-Dualität. Also existiert eine Persönlichkeit unabhängig von der Materie des Körpers? Wenn dem so wäre, dann könnte es darum gehen, diese Persönlichkeit zu entwickeln oder diese Persönlichkeit zu erkennen, um sich damit dann von der Körperlichkeit zu transzendentieren. Da kommen wir aber ganz weit über das hinaus, was die konventionelle, also die naturwissenschaftlich geprägte Psychologie beansprucht, dann sind wir schon viel stärker im Bereich dessen, was man dann meinetwegen noch mit Jung als Proto-Wissenschaft verstehen kann, mit dem kollektiven Unbewussten, aber dann hört es eigentlich auch schon auf, Gegenstand der Psychologie zu sein, meines Erachtens. Und was meint ihr dazu?
Ja, also im Chat gibt's ja noch den Hinweis, dass das ein Konzept aus der ACT, aus der Acceptance- und Commitment-Therapie ist. Da bin ich nicht im Thema, das kann ich so annehmen, aber das Therapieverfahren kenne ich nicht. Also hier geht es weiter, dass man die Vorgänge in der Denkmaschine von außen betrachtet, akzeptiert, dass sie da sind, dass sie aber nicht unbedingt die Wahrheit widerspiegeln.
Das klingt wiederum jetzt sehr behavioristisch, ne? Wenn man sich vorstellt, die Denkmaschine als Reizreaktionsschema, als Blackbox, die man nur von außen betrachten kann und gar nicht annehmen muss, dass ein Denken stattfindet, sondern dass man eben nur sieht, wie sind die Reizreaktionszuordnungen. Aber ich glaube, das ist so nicht gemeint. Ich glaube, das ist einfach nur eine Assoziation, die ich mit von außen betrachtet habe.
Genau, ich glaube, das Wichtige ist der zweite Satz, also dass man akzeptiert, dass sozusagen das, was da stattfindet, nicht unbedingt die Wahrheit widerspiegelt. Ja, also eigentlich genau das Umgekehrte, sondern dass wir halt wieder beim Subjektivismus sind dann an der Stelle.
Ja, und vielleicht noch einen Einschub zu der Frage, da steht ja die Formulierung drin, in einer Therapie wird versucht, an der Psyche rumzudoktern. Das klingt ein bisschen sehr unstrukturiert, würde ich so nicht unterschreiben, denn in der Regel ist ja schon der Auftrag des Patienten relativ klar. Und rumdoktern klingt so ein bisschen wie rumprokeln. Also es ist ja schon
guter
so,
Punkt. Guter Punkt. Das ist genau die Überwindung des medizinischen Ansatzes, dass man eben nicht an einem Patienten arbeitet, sondern mit dem psychisch Gestörten zusammen einen Weg erarbeitet. Ne?
Genau. Und das ist halt auch das Ziel, was der Patient ja selber in der Therapie hat, ist ja im Grunde genommen erstmal erarbeitet und definiert im Kontext mit dem Therapeuten zusammen. Und dann wird halt geschaut, wie komme ich vom Jetzt-Zustand zu dem vereinbarten Ziel. Und der Therapeut ist ja letztendlich, das wird ja auch häufig falsch verstanden im Kontext von Psychotherapie, jemand, der als Spiegel im Grunde genommen ja nur hilft, an dem Problem, was man gerade als Patient hat, selber zu arbeiten. Das ist ja gerade die Sache in der Psychotherapie. Es gibt natürlich Medikamente, die zunächst mal akute Symptome lindern können. Das kann sehr gut funktionieren, das kann weniger gut funktionieren, das kann hilfreich sein, kann weniger hilfreich sein. Da geht es ja schon los, um dann aber letztendlich ja im Rahmen der Therapie die Probleme dann so anzugehen, dass man selbstständig mit diesen Problemen besser umgeht. Das ist ja der große Unterschied. Das ist ja eine Psychotherapie im Idealfall eine Hilfe zur Selbsthilfe immer wieder. Und das wird, glaube ich, nach wie vor gelegentlich so nicht ganz verstanden, wenn man noch nicht damit zu tun gehabt hat.
Ja, genau. Also weil eigentlich dachte ich eher, weil der zweite Satz auch von der Frage war so, ja, dass in der Spiritualität man die eigene Psyche beobachten würde, ohne sie persönlich zu nehmen, was auch immer das heißen soll. Aber das wäre ja eigentlich genau das, dass man halt sich versucht, ein Stück weit irgendwie, also seine eigene Psyche zu reflektieren und sich davon eben jetzt nicht, ne, und eben quasi, in Anführungsstrichen, daran zu arbeiten, nicht im Sinne von rumdoktern, sondern eben so, ja, das ist so, es hat aber auch Gründe, warum das so ist und warum ich mich momentan so verhalte oder warum ich so fühle, wie ich mich fühle. Ja, und wenn ich das ändern möchte, wo könnte ich dann an der Stelle ansetzen? Ja.
Ja, wobei das für mich, also gerade diese Formulierung, die du gerade mit dem Nebensatz gebracht hast, da habe ich gerade schon dran gedacht. Ich habe ja lange Zeit sehr viel Timothy Leary gelesen, was ja eng dann verknüpft mit Discordianismus und Robert Anton Wilson und so weiter ist. Und es klingt für mich halt alles so nach dieser Idee der späten 60er, frühen 70er, den Roboter neu zu programmieren, also anzunehmen, es gäbe so etwas wie ein autonomes Konzept der Psyche, die durch gesellschaftliche Zwänge und durch Beschränkungen der Wahrnehmung als solcher entfesselt werden kann, beispielsweise durch die gezielte Einnahme von psychoaktiven Drogen, um sich eben zu befreien von den Konventionen und einen von außen gerichteten Blick auf das Selbst zu haben, der eben über das deutlich hinausgeht, was wir durch die normalen Sinnesorgane wahrnehmen können. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist. Wenn ja, dann wäre das ein Wiederaufleben der Ideen, die aus meiner Sicht leider, aber das kann man auch anders sehen, leider Ende der 60er, Anfang der 70er eben auch schon nicht funktioniert haben.
Gehört nicht zur Frage, muss ich aber dran denken. Hat einer von euch beiden Devs gesehen?
Die Toten oder die Toten?
Nee, Devs, D-E-V-S, amerikanische Mini-Fernsehserie.
Ach so, nee.
Nein. Nee. Ich sag mal, geht eher in die Richtung Determinismus oder nicht? Ist ganz spannend, auch sich das anzugucken, weil das ist, obwohl es eigentlich ein, ich sag mal, Science-Fiction-Thriller ist, ist es eine sehr langsame Serie. Da muss man sich ein bisschen drauf einlassen, hat aber auch nur 8 Folgen oder so. Ist gedreht worden, ist von Alex Garland, der auch hier, wie hieß der Film mit den Androiden, also hat auch 28 Days Later hat er zwar auch gemacht, aber ist hier bekannt, Ex Machina.
Ah.
Ist Alex Garland. So. Und geht halt in die Richtung auch wieder Technologie und quasi künstliche Intelligenz und aber geht Determinismus. Nebenthema, ne, so diese Frage, so inwieweit sind meine Entscheidungen eigentlich wirklich meine sind es meine Entscheidungen, aber wie weit habe ich freien Willen, wie weit sind sie determiniert durch meine Psyche, durch meine Umwelt etc. Ist ganz spannend, aber ist auch so halb meditativ, muss ich mal sagen, irgendwie sich darauf einzulassen, aber ist schon eine ganz spannende Geschichte. Genau. Ach so, ja, wie jemand schreibt, ich habe Devs verstanden, aber ich arbeite auch in der IT. Ja, es ist natürlich irgendwie in einem IT-Konzern. Und
Muster erkenne, ja, ja.
Ja, ja, es ist, aber ja, genau. Aber ja. Fand ich schon ganz spannend.
Nur am Rande. Habe ich noch nicht gesehen.
Empfehlung.
Ja, nee.
Wir haben jetzt die Frage von McCoomen nochmal expliziert bekommen. Wir sollten darauf eingehen.
Ja, weil ich jetzt auch gemacht. Dann mach du mal, Sebastian.
So, ich lese jetzt mal die Frage, dafür muss ich meine Brille aufsetzen. Nochmal zur Frage mit dem Podcast. Es gibt viele, die einfach Krankheiten googeln. Da werde ich später auch hinkommen. Den Lehrplan halte ich strikt ein. Habt ihr da vielleicht Tipps, Erfahrungen, die ich nutzen kann, um aufzuzeigen, dass sich trotz Aufklärung der Podcast nicht als Ratgeber versteht? So wie ihr immer aufklärt, habe ich in dem Format eben wenig Zeit. Er fragt nach einem Disclaimer letztlich, ne?
Ja, also Katharina schreibt im Chat genau so. Also ich würde es im Zweifelsfall auch als Disclaimer an den Anfang setzen und immer klar deklarieren, was dieser Podcast, den du machst, ist und was er kann und was er nicht kann. Und das kann man ja in einem Satz im Grunde genommen definieren. Wobei ich jetzt auch ein bisschen verwundert bin, also das Bachelorstudium Psychologie qualifiziert ja nach meinem aktuellen Standard sowieso auch nicht zur Therapie. Also im Idealfall hast du Diagnostik da noch drin, ne? Aber also nach dem Bachelor kann man ja eh noch nicht Therapie machen.
Nee, das nicht, aber ich kann das insofern schon nachvollziehen, weil guck dir einfach mal an, was es irgendwie auch an Alternativangeboten zum Thema Podcast und Psychologie gibt. es gibt ja ganz viele Leute, die auf der Suche nach Ratgebern sind. Und das ist tatsächlich eine Sache, die wir ja auch bei uns in der Sendung auch nicht geschafft haben. Also was auch immer mal ein Thema war, was wir mal angesprochen haben, wo wir gesagt haben, ja, unsere Erfahrung von dem aktuellen Psychologiestudium ist ja auch schon ein bisschen her.
Ja.
Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Vor allem wir sind ja alle drei Diplompsychologen. Wir haben ja noch vor Umstieg Bachelor und Master studiert. Haben immer mal gesagt, ja, vielleicht sollten wir uns mal einen aktuellen Bachelor-Masterstudenten irgendwie auch einladen und mal so ein bisschen, wie sieht eigentlich momentan die, ich sage jetzt mal, psychologische Lehre und Ausbildung aus? Weil das Grundthema, und ich glaube, das haben wir damals ja auch erlebt, ist ja, dass viele mit einem ganz falschen Bild an das Thema Psychologie als Wissenschaft, Sozialwissenschaft, empirische Wissenschaft herangehen, auch wenn sie sich dafür interessieren, das zu studieren. Und ich das ganz, ganz spannend finde und auch toll finde, wenn jemand tatsächlich einen Podcast macht, in dem er sozusagen eigentlich mal so ein bisschen sagt, wie sieht eigentlich irgendwie das Psychologiestudium aktuell aus? Was findet da eigentlich drin statt? Was lehrt mich das eigentlich über Psychologie? Und was macht es vielleicht auch nicht? Ja, um da auch mal so ein bisschen mit einigen der Mythen auch aufzuräumen, die wir ja auch versucht haben, immer zwischendurch mit aufzuräumen. Und ich glaube tatsächlich, die Lösung ist auch, sich eben zu überlegen, sowohl was die Benennung angeht, als auch die Zusammenfassung des Podcasts, worüber redest du? Bis hin zu dem, in Anführungsstrichen, Disclaimer, vielleicht tatsächlich irgendwie so ein bisschen als Standardeinleitung zu jeder einzelnen Folge in einem Satz zu sagen, worum geht's eigentlich und worum geht's nicht. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ja nicht irgendwie einzelne Hörerinnen und Hörer aus einer Folge irgendwie auch was für sich im Sinne von Ratgeber rausziehen können. Ja, das kann ja trotzdem der Fall sein. Aber wenn es dir wirklich darum geht zu sagen, das ist übrigens, was Psychologie ist und was auch psychologische Lehre ausmacht aktuell, dann kann man das ja auch so benennen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt wirklich so weit treiben würde, dass ich zu sagen, ich mache hier quasi einen rechtlichen Disclaimer im besten Sinne.
Das hier
ist keine juristische Beratung, ne, so ungefähr. Das brauchst halt nicht. Aber ich glaube halt wirklich, das von vornherein einzuordnen, worum es wirklich geht und worum es halt nicht geht, hilft, glaube ich.
Ja.
Apropos, ich möchte an dieser Stelle ein bisschen off-topic, aber nicht wirklich, einer meiner Mitarbeiterinnen gratulieren, die heute ihre Masternote bekommen hat.
Cool.
Und ganz zu meinem Stolz mit einer 1.0 abgeschlossen hat.
Sehr schön.
Donnerwetter.
Das hat mich sehr gefreut heute.
Gratulation.
Ja.
Und Glückwunsch. Und anschließend haben wir hier den André noch im Chat, der in Folge 19 gefragt hat, ob er berufsbegleitend Wirtschaftspsychologie studieren soll. Geil, ne? Du lässt offen, was wir dazu gesagt haben, aber du schreibst, dass du gerade deine Bachelorarbeit schreibst. Also möge unser Hinweis gut gewesen sein. Ich interpretiere es mal so, dass das, was wir da gesagt haben, dich auf den richtigen Weg gesetzt hat. Und Gratulation, dass du es bis zum Abschluss gemacht hast, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, es wäre jetzt eigentlich nochmal so eine kleine Pausenzeit angedacht, oder?
Pausenzeit können wir gerne machen.
Dann könnt ihr euch nochmal sammeln im Chat und nochmal ein paar Fragen rausfeuern.
Ihr könnt auch nochmal bei Twitter verkünden, dass es jetzt die letzte Live-Stunde für einiger Zeit sein wird. Also holt die Leute hier in den Chat, Freunde.
Ja. Von den Straßen.
Gewinne, gewinne, gewinne.
Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Gleich geht's rückwärts. Juti, gab 3 Minuten Pause und wieder das feine Ratespiel. Um welches Jahr handelt es sich hier? Bis gleich.
Bis gleich.
Gut zu wissen.
Wofür? Das hört sich jetzt wie so ein Killer-Aussage an. Da sind wir wieder.
Das ist keine Killer-Aussage. Ich habe gerade, es ist gut zu wissen, dass 1979 das Geburtsjahr von Herrn Bartoschek ist, weil das war Musik aus dem Jahr 1979. Ich höre mich fast an.
Ich gerade original angehört, wie ich das
Genau, ich muss auch gerade an Heck denken. Mein Gott.
Dreimal dabei, nicht wer wieder wählt.
Boah, so sind wir aufgewachsen. Ich versuche ja meiner Tochter, also sie hat das auch schon geschnallt, ne, wirklich zu erklären, irgendwie, dass Fernsehen ja früher ganz anders war. Ja, ich weiß, ihr hattet nur 3 Programme. So ungefähr. Also ihr musstet gucken, was kam. Ja. Aber Sandmännchen gab's schon. Ja.
Ach, Sandmännchen gab's schon. Ja, weil du in der Zone aufgewachsen bist.
Hallo?
Deswegen gab's in deiner Kindheit schon das Sandmännchen.
Nee. Sandmännchen bei der ARD, bitte. Das gab eine Parallelentwicklung.
Ja, es gab ein West-Sandmännchen.
West-Sandmännchen. Und tatsächlich, also die haben sich, das habe ich damals nochmal...
Das hat Pitti Platsch dann ausgebeutet.
Pitti Platsch kannte ich, also hatte ich es auch schon mal erzählt, Pitti Platsch kannte ich aber auch, weil ich bin ja im Zonenrandgebiet aufgewachsen und ich habe dann auch irgendwie insbesondere an Sonntagmorgen, denn wenn ich dann schon auf war und meine Eltern irgendwie noch geschlafen haben, habe ich dann irgendwie auch da DDR-Fernsehen geguckt und da lief dann DDR-Kinderprogramm, also insofern kannte ich dann auch Pitti Platsch schon, bevor das ins Sandmännchen mit der Wiedervereinigung rüberschwappte. Ja. Nee, das habe ich damals nachgelesen. Die Ost und West hat sich, was Sandmännchen anging, einen Wettlauf geliefert damals. Die sind relativ zeitgleich irgendwie auf den Markt gekommen, aber das DDR-Fernsehen, die waren mit der Produktion, gerade mit den Puppenproduktionen in den Filmen, waren die viel schneller irgendwie unterwegs als der Westen. Und fand ich ganz spannend. Muss ich vorhin auch kurz dran denken, als ich hier in der Pause irgendwie der Familie kurz Gute Nacht gesagt habe, da wurde gerade Sendung mit der Maus geguckt und zwar Länderfolge zu Dänemark und da dachte ich, Länderfolge zu Dänemark, aber noch irgendwie ohne Zombie-Nerze mit Corona.
Da haben wir letztens ein 2-Euro-Stück bei uns auf dem Küchentisch liegen, eine Sonderprägung und auf der Rückseite. Ist da etwas zu sehen und wir fragen dann meinen Sohn, 8 Jahre, weißt du, was das ist? Und gehen natürlich beide, meine Frau und ich, davon aus, dass er jetzt sagen wird, nein, erklärt es mir bitte. Und dann haut er raus, das ist der Kniefall von Willy Brandt. Und wir gucken ihn an und sagen, was?
Chapeau.
So, und dann sagt er, ja wieso, das war bei der Maus in Polen.
Das stimmt.
So, und dann wussten wir, okay, diese Sendung mit der Maus scheint tatsächlich
Bildungsfernsehen.
Nee, und ich finde das bei unserer, ich meine, die Kurze ist ja jetzt gerade 5, ich finde das auch ganz spannend, weil wenn es halt irgendwie um abends nochmal irgendwie Fernsehen geht, also irgendwie Sandmännchen ist dann immer irgendwie der Abschluss und dann je nachdem, wie viel Zeit halt irgendwie noch ist, vorher irgendwie eine kurze Folge irgendwie Schorn das Schaf oder so, oder wenn halt noch ein bisschen länger Zeit ist, halt auch nochmal eine Folge irgendwie Maus oder Elefant, wechselt immer so, wofür sie sich interessiert, aber sie interessiert sich halt wahnsinnig irgendwie für die Länderfolgen von der Maus, die kann sie halt immer wieder gucken, ja, und da hat man kürzlich halt auch wieder Polen, ne, und, ja, stimmt, ja.
Ist Ninjago so gar kein Thema bei euch, oder Paw Patrol?
Ja, doch, Paw Patrol natürlich, ja klar. War momentan nicht mehr. Leider natürlich irgendwie Bibi und Tina und Mia und keine Ahnung was, aber ja.
Mia und Mi?
Mia und Mia, ja.
Ja, finde ich gar nicht so schlecht tatsächlich. Ich mag das, wenn
gibt,
die dann so
Schlimmeres reingeht. Also solange es nicht Bibi sein
muss. Ja, Jona Lu zum Beispiel. Jona Lu ist... Oder ganz schlimm, und Alexander, du kannst
ja Alexander ist raus.
Ganz schlimm finde ich hier Totoro. Totoro ist, finde ich, eine der schlimmsten Kinderserien, die jemals produziert wurde.
Was ich amüsant finde.
Sie kommt aus Frankreich, das überrascht keinen.
Ja, Kleine Prinzessin?
Nee, da sind wir drumherum gekommen.
Nee, aber fand ich gar nicht so schlecht, vielleicht auch, weil es eine britische Serie ist oder so. Ich fand die schon irgendwie ziemlich witzig, aber gut.
Nee, die kenne ich nicht.
Kleine
britischen Sachen kenne ich nur hier Peppa Pig.
Ja, die war natürlich auch mal, The Little Princess, aber im Deutschen dann auch. Das ist aber halt wirklich so dieses einerseits diese trotzige Prinzessin, die man irgendwie ihren Kopf durchsetzen will oder so, aber das sind so ganz schräge Figuren dabei, irgendwie, das ist irgendwie so schön, irgendwie, egal. Ja, komm mir weg von Kindern.
Alexander, bist du noch mit uns da?
Lego.
Was? Ninjago, jawohl, habe ich hier.
Ninjago.
Nee, alles gut, aber da kann ich natürlich aus bekannten Gründen nicht sprechen. Hier fragt jemand nach.
Du hast Kinder, deswegen.
My Little Pony kommt im, ja, also tatsächlich, also ich war ja so happy, also ich muss gestehen, ich habe damals nicht groß irgendwie My Little Pony geguckt, aber ich habe dann irgendwann auch meine Kurze dazu gebracht. Sie hat alle Staffeln von My Little Pony durchgezogen. Wirklich. Und das ist, ich finde es cool. Es gibt Stimmen. Und ich warte drauf, bis sie ein paar Jahre älter ist, bis sie irgendwie Avatar The Last Airbender irgendwie gucken kann. Die Serie, um Gottes Willen, nicht den Film. Anyway.
Hier fragt jemand, Sebastian, das würde ich mal in deine Richtung werfen. Er schreibt seine Masterarbeit nicht aus dem Bereich der Psychologie, zum Thema ludische Elemente im Kindesmissbrauch und fragt nach Literatur, Film oder Podcast-Empfehlungen zu dem Thema.
Ach je, jetzt weiß ich noch nicht mal ludisch im Sinne von spielerisch.
Ja, wahrscheinlich.
Würde ich jetzt auch so verstehen, ja. Ja.
Boah, da stehe ich jetzt gerade komplett auf dem.
Also ich hätte da jetzt auch.
Auf der Leitung. Vielleicht kann er mir nochmal erklären, was er mit ludische Elemente meint, bevor ich da irgendwas falsch verstehe. Ich kenne ab dem Begriff bis gerade eben noch nie gehört, räume ich ein. Insofern
habe ich in der Konzentration aber auch noch nicht gehört. Ja.
Liebe Anna, die du die Frage gestellt hast. Das ist bestimmt eine gute Frage, aber ich bin angetrunken und alt und brauche Erklärung zu dieser Frage.
Es ist ja auch schon spät.
Es ist schon spät, ja.
Gibt es denn noch weitere Fragen? Der Chat amüsiert sich auch sehr schön mit sich selbst, stelle ich hier so fest. Das ist, die brauchen,
ja,
ihr könnt euch ja zukünftig jeden Freitag einfach hier im Chat drauf treffen.
Ich komme dazu, ich habe keinen Podcast mehr. Nein, alles gut.
Du kannst ja, du hast ja die Technologie noch, du kannst ja den Via Britannias dann so als Re-Live laufen lassen.
Ach so, ja nee, neue Folgen. Das kriegen wir schon.
Gab es eigentlich bei Viva Britannia jemals was zum Karfreitagsabkommen?
Ja, ich habe eine ganze Folge über Irland gemacht.
Das ist deine Scheißantwort auf die Frage, gab es was zum Karfreitagsabkommen? Sagst du, du hast eine ganze Folge zu Irland gemacht?
Nein, ich habe... Nein, ich habe...
Irland?
Ja, sorry. Ich habe keine einzelne Folge zum Karfreitagsabkommen gemacht, aber ich habe eine Folge über Irland und Nordirland gemacht im Zusammenhang mit Großbritannien. Sorry, ja.
Ah, ja. Das ist natürlich eine, das verstehe
ja,
ich.
Also ich.
So, jetzt fragt ja, die Anna. Also im Sinne von, wenn ich sexuellen Missbrauch mit Kindern mit dem von Erwachsenen vergleiche, hat es einen Einfluss, dass Kinder die ganze Zeit dazu angehalten werden, ach so, alles als Spiel wahrzunehmen, und welche spielerischen Elemente finde ich deshalb im Missbrauch wieder? Okay, jetzt verstehe ich, was du möchtest, Anna. Vielen Dank, dass du es nochmal genauer erklärt hast. Aber leider kann ich dir dazu keine Tipps geben. Ich überlege gerade, ob mir Fachbücher aus dem Stegreif einfallen. Warte mal, da gab es eins. Muss ich auch mal ganz kurz gucken, ob ich das jetzt finde, bevor ich Blödsinn erzähle. Nee, finde ich jetzt nicht. Nee, kann ich leider gerade nicht beantworten. Müsste ich wirklich in Ruhe hier nochmal durchgucken, was ich an Literatur hier stehen habe, aber an allgemeinverträglichen Sachen kenne ich nichts. Ich weiß, es gab mal eine, war das, guck mal, da hänge ich schon wieder. Ich glaube, es war eine Tatortfolge, die sich mit dem Thema Kindesmissbrauch beschäftigt hat, wo zumindest darauf angespielt wurde, dass da Sachen eben in die Richtung verkauft werden, aber auch das ist schon länger her und das habe ich auch nicht so aufmerksam verfolgt, weil es halt ein Tatort war, als dass ich es irgendwie beruflich eingeordnet hätte. Tut mir leid, kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen?
Bin ich auch komplett raus. Da stellt jemand eine Frage und dann scheitern wir komplett.
Ja. Ja, es ist halt eine sehr, also die Frage ist gut,
ja,
aber es
ja,
wird halt eine sehr spezielle Thematik, die, sie fragte ja explizit nach, ach wie heißt denn dieser Film? Ach, warte mal, wie heißt das denn? Nicht The Wood, heißt er The Woodman? So ähnlich irgendwie. Es gab einen Film, der sich, nee, The Woodman ist falsch, Mist. Den hat mir Lydia mal empfohlen. Da geht es um diese Thematik von sexuellem Kindesmissbrauch. Ja, glaubst du, fällt mir jetzt der Name ein? Läuft bei mir, ey, scheiße. Ja, genau, was Katharina gerade schreibt. Lydia hätte jetzt wahrscheinlich eine dreiseitige Linkliste gehabt. Ja, das hätte sie tatsächlich. Aber, genau, guck mal, wenn man etwas nicht antworten kann, dann verlagern. Am besten mal Lydia über ihr Facebook-Profil fragen. Lydia ist da sehr aktiv und sehr gut, was das Verteilen von weiteren Primär- und Sekundärquellen angeht.
The Woodsman gibt es, ein Film von 2004.
The Woodsman.
Das The Woodsman, der heißt im Deutschen auch The Woodsman. Also deutscher Alternativtitel, Der Dämon in mir. Mit,
und da meine ich, geht es um sexuellen Kindesmissbrauch.
Kevin Bacon.
Ja, das kommt hin.
Ja, ich habe nämlich...
Genau, da geht es nämlich, also das trifft so... mein Gott, ich bin langsam echt angetrunken. Das trifft so grob die Frage, da geht es nämlich um das Innenleben eines Pädophilen und wie der insbesondere Signale von Kindern missdeutet.
Ja. Geht um
ein sehr intensiver Film
tatsächlich. Geht um Kevin Bacon, der wegen sexueller Belästigung im Gefängnis, minderjährig im Gefängnis war und in einer Stadt ein neues Leben anfängt und genau.
Dazu hat Lydia nämlich hier mal bei uns im Institut intern eine Fortbildung gegeben. Und da haben wir uns Ausschnitte daraus angeguckt. Ja, ja. Was haben wir noch an Fragen, Chat?
Genau.
Ansonsten kann ich auch noch mal ins Trello-Board gucken. Wir haben nämlich so viele irgendwie Themen natürlich im Laufe der Zeit noch mal vorgeschlagen bekommen. Wenn wir wollen, können wir uns daraus auch bedienen.
Du bist auch der Einzige, der dieses Trello-Board gepflegt hat, Sven, ne?
Ich bin ja irgendwann umgestiegen. Nein, falsch. Ja, ich bin ja irgendwann umgestiegen, weil bei mir ja auch irgendwie der Input über das Postfach auflaufen etc. oder ich auch mal irgendwie aufschreibe, was irgendwie so über Twitter reinkommt an Fragen. Das ist alles schön Promptonphänomen. Das hat man doch eben. Ach so, nee, das war Bartoschek mit seiner Technik.
Da haben wir es aber alle mal gelacht. Wie heißt denn das Brummtonphänomen noch? Das habe ich jetzt ganz vergessen. Es gibt doch irgendwie. Oh, es ist mir der Name entfallen. Alexander, sag mal.
Ich überlege auch gerade.
Nach irgendeiner Stadt. Läuft hier. Läuft richtig gut. Richtigen
Lauf läuft. Das ist total super, ja.
Theos Ham.
Ja.
Theos.
Genau. Ham. Ich war jetzt gerade schon bei Theos Ham, beim biblischen Kontext Trompeten von Jericho.
Ah. Ihr habt mal was dazu gemacht, ne? Mit Huxilla und ProSieben, ne?
Galileo hatte uns mal irgendwann angefragt.
Galileo, ja, genau. Ist ja ProSieben.
Ja, genau. Das ist aber auch schon wieder.
Ist das echt so lange her? 2 Jahre? 3 Jahre?
Das war in dem Jahr, in dem wir in Rom waren. Wann waren wir denn in Rom?
2 Jahre kommt hin, oder?
4 Jahre, 5 Jahre her, würde ich behaupten, ja.
Die Audienz beim Papst.
Wo inzwischen ja Leute, wenn das Bild mal wieder irgendwo aufploppt, immer glauben, dass das eine Fotomontage ist, wie ich dem Papst die Hand drücke. Das ist sehr, sehr lustig. Nein, war keine.
Ja, die glauben, der Vatikan hat das gefotoshoppt, oder was?
Ja, na klar. Also immer wieder die Anfragen vom Vatikan. Der Franze sagt, Mann, sag mal deinen Jüngern, dass ich dich wirklich getroffen habe.
Ich habe jetzt den Tag gedacht, weil wir haben irgendwie die aktuellen Folgen hier von His Dark Materials irgendwie geguckt und da gibt es dann auch so eine Konklav-ähnliche Szene und ich dachte so, wenn jetzt der Papst stirbt, würden die in der aktuellen Situation eine Konklav einberufen, eine physische, oder gibt es irgendwelche Vorsehungen bei der katholischen Kirche, sowas vielleicht auch virtuell per Zoom oder per Teams zu machen?
spannend. Also es werden ja gerade neue Kardinäle in das Konklav aufgenommen. Also insofern weiß ich gar nicht, wie die das machen. Aber die Kirchen sind jetzt auch nicht klein. Vielleicht kann man da auch mit Abstand rumstehen.
Ja, aber halt, wir wissen doch, solange der Zeitraum nur lang genug ist, wenn die da irgendwie mehrere Tage tagen.
Irgendwann hat sich das dann,
ja. Oh. Eine Zoom-Klav. Oh. Der Chat, ja. Ja, zwei Wochen in Quarantäne, dann ins Konklav. Ja, das stimmt. Ja, das kann natürlich auch. Ja.
Man kann das ja auch verbinden. Man kann ja sagen, man bleibt zwei Wochen auf jeden Fall im Konklave.
Ach so. Mhm. Und wenn dann noch Leben rauskommt, ist Papst.
So. So, dann wird es wahrscheinlich der Jüngste mit 72 oder was? Zack, bist du Papst.
Nee, der Jüngste ist doch 59 jetzt, der jüngste Kardinal.
Mhm. Ah, okay, das habe ich nicht mehr so genau mitverfolgt. In der Kardinalszene bin ich jetzt nicht mehr so aktiv.
Hoch, weiße. Man hat ja viel mehr Zeit jetzt so während der Pandemie.
Ja, ich will einfach keine Kardinalfehler mehr machen.
Oh. Also ihr könnt jederzeit im Chat Fragen stellen oder dann hören auch die Karlauer auf. Hast du noch was gefunden? Ich habe das Trello-Board auch offen, aber da steht so viel drin, das überfordert mich gerade schon wieder, wenn ich ganz
ehrlich bin.
Ich weiß, nee, aber tatsächlich, Frage an euch. Was sind denn so Bücher, die ihr regelmäßig gern empfehlt? Muss jetzt nicht rein Psychologie sein, aber so für die Themen, die euch wichtig sind. Bücher, Filme, meinetwegen auch, weil wir gerade schon bei dem Thema waren. Was sind immer so Einstiegsdrogen für das eine oder andere Thema, wenn es euch um die Themen geht, die uns
über viele Psychotop Jahre haben. Wichtig, nicht generell.
Ja.
Ich habe über viele Jahre die Doktorarbeit von Herrn Bartoschek immer wieder empfohlen, weil das ganz lange Zeit das Einzige war, was es zum Thema gibt. Das hat sich jetzt ja ein bisschen gewandelt. Die habe ich immer empfohlen. Also, sollen wir jetzt schon anfangen, Werbung für den JMB-Verlag zu machen, oder?
Wofür zu machen?
Die Werbung für den JMB-Verlag.
Ach so.
Viva Britannia ist ein sehr guter.
Gerade nicht im Print. Okay, Disclaimer, außer euren eigenen Büchern.
Lese ich.
Ich habe hier drei Bücher aus dem Stegreif ausgeschrieben, die mir sehr wichtig sind. Die alle eine Verknüpfung zur Psychologie haben, aber nicht originär psychologisch sind. Das ist, wenn ich starte mit meinem absoluten Lieblingsbuch, Herz der Finsternis von Joseph Conrad, verfilmt mit aktuellerem Bezug in Apocalypse Now, was einfach der psychologische Kontext, den ich tatsächlich spannend finde, ist die Frage der Mäßigung des Menschen in ungezügelten Umständen. Ihr kennt das, ne? Herz der Finsternis, oder?
Nicht gelesen, aber
okay.
Apocalypse Now.
Müsst ihr mal lesen, auf jeden Fall. Genau, Apocalypse Now spielt das, also ist schon relativ nah eigentlich am Original, auch wenn es in eine völlig andere Zeit getragen ist. Stellt sich also letztlich die Frage, wenn ich in einer völlig enthemmten Umgebung bin, was kennzeichnet mich noch als guten Menschen und wie kriege ich es hin? Und kriege ich es hin, mich selbst zu begrenzen? Und wenn ich es nicht hinkriege, bin ich damit vielleicht nicht immer noch moralisch besser als diejenigen, die verlogenerweise sich moralische Standards basteln, um besser dazustehen. So, das wäre meine erste Buchempfehlung. Meine zweite Buchempfehlung ist die Principia Discordia. die vielerlei Anknüpfungspunkte zu psychologischen Themen hat. Das ist so das Standardwerk des Discordianismus, kann ich jedem nur empfehlen. Habe ich bis heute nicht ganz verstanden. Stolper immer wieder über einzelne Sätze und Absätze. Ist auf jeden Fall wichtig für mich gewesen. Dann habe ich hier noch Solaris stehen als Buch, als Science-Fiction, das sehr stark nihilistisch ausgelegt ist und die Frage stellt, was ist, wenn Kommunikation zwischen zwei Wesen nicht möglich ist, obwohl beide versuchen, diese zu führen. Und dann habe ich noch, und da kommt dann doch meine libertäre Orientierung durch, habe ich hier noch den Fürsten stehen von Machiavelli. Ein, wie ich finde, total unterschätztes und verrissenes Buch, obwohl es eigentlich darstellt, wie man gut miteinander zusammenleben kann, ohne sich einem zu hohen moralischen Anspruch zu stellen. Ja, jetzt seid ihr baff. Dass ich um die Uhrzeit sowas noch raushau, hat keiner hier von mir erwartet.
Alter Intellektueller. Mann.
Ja.
Ich würde die lustigen Tassenbücher 148 bis 151 empfehlen. Oh. Ach, herrje. Ich komme ja nicht mehr zum Lesen. Das ist ein echtes Problem. Das klingt jetzt wie Gejammer.
Ich auch nicht.
Ich lese halt immer.
Ich auch nicht mehr.
Ich lese immer gerade das, was ich gerade lesen muss, um irgendwie das zu machen, was ich als nächstes machen muss. Was ich weit gelesen habe, nicht ganz durchgelesen habe, was ich aber gut fand, war der Kahneman mit dem Slow Thinking, Fast Thinking, wie der genaue Titel auch war. Das fand ich schön.
Thinking Fast and Slow, glaube ich, ja.
So, genau. Ich finde aktuell zwei Bücher sehr schön. Dann ist es ein Buch, was meine Frau übersetzt hat. In der deutschen Fassung trägt es den Titel, den hat sie nicht gemacht, den hat der Verlag gemacht, Wir Herz Wissenschaft, ein Buch über Wissenschaftsphilosophie von Lee McIntyre. Das finde ich einfach sehr schön, weil das, und ich habe das immer mal wieder, während sie das übersetzt hat, mir angeguckt, das erklärt einfach sehr schön, wie Wissenschaft funktioniert, an sehr, sehr schönen Beispielen, die wir auch immer wieder mal diskutiert haben. Und gleichzeitig finde ich auch das neue Buch von Florian Aigner, Schwerkraft ist kein Bauchgefühl, ein sehr schönes Buch, weil ich dieses Thema Wissenschaftsphilosophie gerade in der aktuellen Zeit ganz spannend finde. Und dazu gehört dann dementsprechend auch die Psychologie natürlich als Naturwissenschaft, so wie ich sie verstehe, weil in diesen wissenschaftsphilosophischen Büchern, wenn man die liest, wenn man das Auge auf die Psychologie als Forschungsmethode, nein, als Forschungsfach mit seiner eigenen Methodologie sich betrachtet, dass man da auch ganz viel rausziehen kann. Insofern, das wären vielleicht meine drei Empfehlungen und der Berg an Büchern, die ich alle mal lesen müsste, wächst stetig. Solaris habe ich aber übrigens auch gelesen und fand ich auch super.
Ist ein großes Buch. Da weiß ich noch, dass ich mit Reinhard Remford drüber telefoniert habe und der sagte, ich habe das mal gelesen, aber ich fand das irgendwie nicht so bewegend. Und ich mir dann dachte, was ist mit dir? Das habe ich mir
das ist aber, gesagt. Es ist ein bisschen sperrig, aber auch, muss man sagen, finde ich.
Kaum.
Ne? Also Solaris ist jetzt nichts, was einfach ist, muss man mal ganz ehrlich sagen.
Nee,
also
das stimmt.
Hab auch ein bisschen gearbeitet mit dem Buch, aber ich fand es dann halt auch gut.
Ja.
Jetzt bin ich gerade aus dem Chat geflogen. Seid ihr noch im Chat drin?
Wir sind noch im Chat drin.
Ich bin noch im Chat.
Ja, aber es gab schon diverse Probleme mit dem Chat, also dass mal einzelne rausgeflogen sind.
Versuche ich nochmal gerade. Komme ich nochmal wieder.
Ich vermute, dass ein gewisser Netzbetreiber auch vielleicht gerade mal wieder Probleme hat. Gürtelescher
Bach. Ja, Sven, du hast die Frage angestoßen.
Ich weiß. Tatsächlich, also gut, wenn wir jetzt irgendwie noch auf Belletristik irgendwie gegangen sind, mein Gott. Nee, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, aber schwierig die Top 3, aber in den letzten Jahren eines der Bücher, die irgendwie, glaube ich, mich auch noch beeindruckt haben, Rosling, Factfulness. Hat auch was mit Psychologie zu tun, aber ich glaube, irgendwie dieses faktenbasiert und eigentlich ein eher positiver Ausblick auf die Welt und dass die Welt eigentlich gar nicht so ist, wie wir uns das manchmal irgendwie subjektiv vorstellen, wenn wir uns tatsächlich mal die Zahlen und die Entwicklungen angucken. Und eben auch natürlich, also hängt vielleicht auch damit zusammen, ich hatte ja auch mal die Chance, irgendwie da auf dem einen Skeptiker-Kongress irgendwie auch in Skandinavien auch Rosling mal live zu sehen. Das war also auch beeindruckend, als er noch gelebt hat. Aber das, glaube ich, ist, also ich bin so ein bisschen nachher, welche Bücher habe ich auch gerne zu dem jeweiligen Zeitpunkt verschenkt, mal weitlich. Factfulness gehört in den letzten Jahren dazu. lange Zeit davor eher psychologisch Carol Tafferis, muss gucken, wie das im Deutschen heißt, Mistakes Were Made, But Not By Me. Mhm. War auch eins der ersten Bücher, was ich meiner späteren Frau geschenkt habe. Ich glaube, das ist ab und zu immer noch irgendwie eine Bemerkung wert. nein, ist aber einfach tatsächlich über das, ne, so unsere eigenen Denkfehler, Biases irgendwie so, wenn wir halt irgendwie so ein bisschen durch die Welt gehen, so die anderen machen halt die Fehler, aber wir nicht. Da stecken sehr viele von den kognitiven Verzerrungen mit drin, über die wir auch häufig geredet haben. Ja, ich habe hier als drittes, das hatten wir aber auch in der letzten Sendung schon, Darren Brown, Happy, war auch eins der Bücher der letzten Jahre, wenn es einfach um das Thema so ein bisschen auch etwas stoischere Lebensweise und eben auch, was braucht man eigentlich zum Glücklichsein geht. Das ist jetzt so ein bisschen neuer. Generell aber ein Thema, was auch Alexander und mich ab und zu mal zusammengeführt hat, die Bücher von Richard Wiseman.
Mhm. Ja, habe ich auch überlegt, ob ich die erwähnen soll.
Da gibt es ja diverse. Richard Wiseman ist als britischer Psychologe, ist, weiß nicht, ob es immer noch ist, ne? War damals irgendwie der einzige Professor for the public understanding of psychology. Also wirklich wirklich eine Professur für Wissenschaftskommunikation rund um Psychologie, hat auch viele quasi populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, die sich eigentlich fast alle lohnen. Und Bücher, die ich tatsächlich noch hier liegen habe, die ich unbedingt noch lesen muss, deswegen ist das so eine halbe Empfehlung, sind Bücher von Dean Burnett, auch ein britischer Autor, hat einen neurowissenschaftlichen Hintergrund auch. Die heißen so The Idiot Brain unter anderem und noch ein paar andere, die er geschrieben hat. Er hat unter anderem auch ein Buch geschrieben, speziell für Jugendliche in der Pubertät, sinngemäß warum dich deine Eltern auf die Palme bringen. Wo es auch so ein bisschen darum geht, was momentan gerade irgendwie so abgeht. Ich glaube, da steckt noch so einiges drin. Also ich muss es noch lesen. Ich kenne ihn auch so ein bisschen über die britische Skeptiker-Szene. Die liegen aber noch hier. Ansonsten ja, Belletristik, schwierig, viel. Umberto Eco hat man schon gesagt, ne, hat mich nachhaltig geprägt, das eine oder andere in der Vergangenheit.
Da hake ich mal direkt ein. Mir fiel nämlich gerade ein, ich habe hier gerade im Chat noch gepostet, dass ich noch vergessen habe, in Stahlgewittern von Ernst Jünger, Gedichte von Rainer Maria Rilke, dass ich vergessen habe, über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat, aber auch Umberto Eco-Romane. Und dann fiel mir ein, mein lieber Alexander, dass ich euch mal einen meiner beiden Lieblingsromane von Eco, nämlich nicht Baudolino, sondern Nullnummern, geschickt habe. Und gar nicht weiß, ob ihr den bisher jemals gehört oder gelesen habt.
Ich habe ihn sehr weit gehört. Ich habe es noch nicht durchgehört. Wir können uns da nochmal an anderer Stelle drüber austauschen.
Okay. Fandst du gut oder nicht so gut?
Ich fand es interessant. Ich habe an vielen Stellen gut nachvollziehen können, warum es dich sehr, sehr, sehr fasziniert hat.
Okay.
Und habe sehr gut nachvollzogen, warum du sehr dafür schwärmst. Es hat mich nicht ganz so sehr abgeholt.
Okay, kann ich wiederum nachvollziehen.
Na, also deine Lebensrealität ist auch zu dem Zeitpunkt, als du mir das geschickt hast, eine ganz andere gewesen als meine. Insofern glaube ich. Aber es ist eine hochinteressante Geschichte und eine hochinteressante Struktur. Und ich bin heute an einem anderen Punkt. Ich überlege gerade jetzt, wo du das sagst, ob ich mir das für die Weihnachtstage nochmal raussuche, das Hörbuch, um es noch einmal durchzuhören. Vielleicht habe ich da
das
heute
auch. Das ist ja nicht so dick. Drauf. Das ist ja.
Nee.
Das ist ja relativ schmal, ne?
Ja.
Aber halt auch schon wieder. Nicht,
vielleicht habe ich es auch durchgehört. Aber ich glaube, mir fehlt ein bisschen die Auflösung, wenn es eine Auflösung gibt in dem Buch. Da bin ich nicht mehr ganz
sicher. Es gab keine.
Sehr, sehr weit. Gab keine. Vielleicht habe ich es auch durchgehört. Es gab keine. Ja, okay.
Dann kann das gut sein. Das endet mitten im Nirgendwo letztlich.
Ja. Ich nehme mir das aber nochmal vor. Das habe ich mir aber lustigerweise, wo du es jetzt ansprichst, ist es mir kürzlich nochmal durch den Kopf gegangen, dass ich dir da nie eine Rückmeldung drüber gegeben habe. Das ist witzig. Ja, das ist wirklich witzig.
Ich gucke gerade nach weiteren Fragen im Chat. Was haltet ihr von Psychologieunterricht in der Schule? Fragt Neranus. Ich muss gestehen, ich habe, huch, jetzt sind alle aus dem Chat raus. Nee, ich bin rausgeflogen. Geil, das ist auch der Höhepunkt von Narzissmus, ne? Sind alle weg? Ach nee, ich bin raus.
Auch ich bin raus. Ja.
Ich glaube, wir sind alle raus. Ich habe das Gefühl, dass das Freenode einfach ein Problem gerade hat. Also ich kann auch nicht mehr. Rein.
Ja, was halten wir vom Psychologieunterricht in der Schule? Ich muss ganz offen gestehen, ich habe keine Ahnung, was Lehrinhalt dieses Faches ist.
Ja, wäre jetzt auch meine Antwort erstmal gewesen.
Ich habe ja immer gesagt, ich hätte es mir damals in Hessen gewünscht, weil einfach meine Erfahrung, also damals in Hessen zu meiner Zeit gab es nichts, was in Richtung Sozialwissenschaften ging als Schulfach. Also oder eine empirische Sozialwissenschaften, gar nichts. Das habe ich halt gemerkt. Ich habe damals ja nochmal irgendwie so ein bisschen Projektwoche an meiner alten Schule gemacht, irgendwie später aus dem kurz vor dem Studienabschluss raus zum Thema Psychologie. Da war entsprechend reger Zuspruch, weil es gab nichts in der Richtung irgendwie im Lehrplan, wie das heute aussieht, keine Ahnung. Ich hätte mir halt gewünscht damals, es hätte nicht Psychologie sein müssen, aber irgendwas in die Richtung wäre, glaube ich, ganz gut gewesen, allein zur Orientierung.
Also ich würde die Antwort genau in die Richtung, in die Kerbe schlagen, die Sebastian gerade aufgemacht hat. Es ist halt die Frage, was wird da unterrichtet? Ich könnte mir vorstellen, wenn im generellen Lehrplan Platz dafür ist, und das ist ja eben die Frage, wir erleben ja eher, dass die Lehrpläne immer weiter verdichtet werden, und die Frage ist, wofür ist überhaupt noch Platz? Fände ich schon wichtig, diese für mich eine der großen Naturwissenschaften zumindest mal anzureißen im Schulunterricht. Gleichwohl weiß ich nicht, ob das ein Fach sein muss, was man über einen längeren Zeitraum an der Schule unterrichtet. Vielleicht eher sowas Projektwochenmäßiges, um einfach mal zu adressieren, was ist eigentlich Psychologie als Wissenschaft. Dann holt man diejenigen ab, die das Thema interessiert. Das hätte ich mir gewünscht. Das hätte ich mir das nicht anlesen müssen vom Studium. Worum geht's eigentlich genau? Ich weiß es halt nicht. Also bei den Lehrplänen muss man sich ja fragen, auf was verzichtet man dann im Schulunterricht, um einfach Psychologie konsequent anzubieten? Das ist halt auch eine schwierige Frage.
Wir hatten
ja
Pädagogik in der Oberstufe. Und wir hatten in diesem Fach Pädagogik ging es sehr wohl auch um psychologische Theoretiker. Also es ging um Watson, es ging um Skinner, es ging um Freud, es ging auch um Piaget, wobei uns der damals eher als Pädagoge rüberkam, denn als Psychologe. Und ich fand das schon ganz gut, so im Nachhinein war das ganz spannend, um mal Psychologie oder um psychologisches Denken kennenzulernen, auch wenn das sehr stark dann doch geprägt war von Theorien, sag ich mal, bis so zu Ende der, vielleicht Anfang der 70er, Ende der 60er. Mhm. Also das war so der Stand, um den es da ging. Ne? Mhm. Ich komme übrigens hier bei Freenode nicht mehr rein.
Ich auch nicht.
Komisch. Ich bin noch drin.
Bist du noch drin?
Ja. Aber irgendjemand sagt, der Chat ist sich wahrscheinlich auch eher am Client als am Dings. Also ich bin hier halt mit Textual irgendwie als App drin. Bin bis jetzt noch nicht rausgeflogen.
Also ich bin
ja, dann musst du jetzt Fragen für uns sammeln.
Genau.
Ich auch. Über Webchat komme ich nicht mehr rein.
Psychologie oder Philosophie anstelle von konfessionsgebundenem Religionsunterricht. Psychologie nicht unbedingt. Philosophie ja,
warum? Nee, auf keinen Fall.
Nee, das ist.
Ich hatte ja Philosophie statt Rallye.
Nee.
Ich hatte ja Philosophie statt Rallye und ich würde sagen, damals fand ich das cool. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es greift zu kurz. Ich würde dann eher so ein Fach wie heißt das, Lebensgemeinschaft, Ethik und so weiter sehen, das sich wirklich expliziter mit ethischen Fragen beschäftigt.
Ja.
Mhm.
Aber vielleicht ist das dann wirklich auch ein Alterseffekt, den wir jetzt hier gerade haben.
Ja, ja.
Vielleicht muss das gar nicht.
Würde ich aber, ich würde das aber schon auch unterschreiben. Also ich würde sagen, Psychologie, wenn man jetzt sagt, statt Religion, weil man Religion nicht an der Schule haben würde als Ersatz, würde ich eher wirklich sowas, Ethikunterricht noch eher. Also Philosophie ist auch nochmal was anderes. Ich finde Ethikunterricht sehr, sehr wichtig und nicht im Sinne von irgendeine Ethik jemanden aufzuzwingen, sondern vielmehr um das Thema Ethik und ethische Überlegungen und den Diskurs darüber zu adressieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, davon könnten Schülerinnen und Schüler deutlich mehr profitieren als von einem Fach Psychologie und das würde ich eher als Wahl zum Religionsunterricht geben, meiner Meinung nach. Die Frage für den Chat.
So. Das ist gerade sehr unbefriedigend, nicht im Chat mitlesen zu können, muss ich mal ganz
ehrlich sagen. Ja, wobei momentan geht es vor allem irgendwie um Philosophie, Ethik irgendwie als Schulunterricht.
Wobei ich ohne meinen Philosophieunterricht wahrscheinlich nicht so tief in den politischen Liberalismus eingedrungen wäre. Also gerade diese ganze profane Ethik, die profanen Ethiker, die wir da so kennengelernt haben, wie Bentham oder so, die haben mich schon nachhaltig geprägt, das muss ich schon sagen, tatsächlich. Das war schon eine coole Sache. Auch wenn unsere Lehrerin echt fertig war. Die hatte ein massives Alkoholproblem. Tatsächlich. Ja, das führte auch dazu, dass sie mitunter intoxikiert im Unterricht saß und man irgendwie nicht so richtig wusste, ob man weinen, lachen oder heulen sollte.
Das ist krass.
Das war krass, das war wirklich krass. Aber ich kam gut mit ihr klar, habe 15 Punkte im Abi gemacht, alles gut gelaufen.
Sven, du musst
uns. Sven, du bist unsere Brücke.
Wir hatten nur den bekifften Deutschlehrer. Schreibt jemand im Chat. Ja. Nee, also tatsächlich keine neuen Fragen im Chat.
Dann schauen wir doch mal ins Board, das bei mir auch abgestürzt ist. Läuft ja richtig gut hier gerade. Ah ja, da bin ich wieder drin. Okay. Eigentlich müssten wir mal so einen Screenshot von diesem Board hier und dann klar machen, dass Sven mindestens 80% davon in meiner Welt befüllt hat. Hast du dir jemals das mitgemacht, Alexander?
Ja, ich habe die letzten Sendungen habe ich tatsächlich auch über Trello sortiert und Karten angelegt und so. Ja, ja.
Ach, Tatsache.
Ja.
Tja.
Ja.
Ach was?
Ach was? Wie jetzt?
Say it isn't so.
Gut. Say it. Also ich sag mal so, die meisten hier von uns haben damit gearbeitet.
Das stimmt.
Tatsächlich. Also ich habe jetzt auch nochmal so drüber geguckt, allein nur über die Karten, also ich habe über die konkreten Fragen jetzt gerade nicht mehr drüber geguckt, aber da sind schon so ein paar Sachen dabei, das sind so Evergreens, ne, irgendwie, also auch, wenn ich so wiederkehrende Themen, also von wegen, wie ist es denn mit medikamentöser Behandlung bei psychischen Störungen, Stichwort Spielsucht bei Kindern, jetzt mal am Beispiel von Fortnite, das sind ja schon so Sachen, die bei uns irgendwie immer mal häufiger hochgekommen sind.
Das stimmt. Wobei Fortnite im Moment, ist das überhaupt noch so der heiße Scheiß? Ich glaube nicht.
Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es wieder irgendwas anderes.
Weißt du auch nicht, spielen die nicht alle jetzt hier Among Us?
Spielen die Among Us?
Among Us.
Among
Us? Unter uns.
Ach so, ja.
Ach so.
Ach so,
Spielen die das nicht alle im Moment?
Scheint so, ja. Also habe ich auch mitbekommen.
Ich glaube, seit gestern gibt es eine World of Warcraft-Erweiterung, aber ich bin ja gerade hier im Chat.
Das ist spannend. Ich kriege jetzt, obwohl ich nicht im Chat bin, angezeigt, dass im Chat was geschrieben wird. Das ist gerade ganz groß.
Alexander ist wieder drin.
Ja, ich habe jetzt einen Client runtergeladen.
Ah, okay. Ich lösche mal meinen Cache. Vielleicht hängt es ja damit zusammen.
Among Us eher
aber ich bin nicht der Einzige scheinbar, der rausgeflogen ist, weil ich glaube, die Anzahl der Menschen im Chat ist gerade deutlich kleiner geworden, ne?
Seid ihr zu fünft?
Nee, nicht ganz, aber ja.
Jetzt. So, warte mal.
Jetzt outen sich die WoW-Fans im Chat. Ja, Shadowlands ist draußen, ja. Ja, mal gucken. Ich habe da ja irgendwie, ich war ja Warcraft-Spieler irgendwie der ersten Stunde, habe das auch lange gemacht und dann meistens so bei einigen Erweiterungen hat es mich dann nochmal irgendwie gerissen und habe ich zumindest dann irgendwie meinen einen Hauptcharakter nochmal irgendwie bis zum neuen Maximum-Level irgendwie hochgespielt und dann war wieder Ruhe. Weil für andere Sachen war nicht mehr Zeit. Mal gucken. Oh, jetzt.
Ja.
Der Chat zählt gerade mal durch.
Das ist auch schön.
Was zählt da durch? Wie viele Leute da sind?
Ja, klar.
Wie viele noch da sind, genau.
Mal nicht nachschauen. Wann kam denn der erste Warcraft-Teil raus?
Oh, die hatten jetzt Jubiläum. Oh, da kann ich was anderes. Ja. Mhm.
Ich habe keine Ahnung. 2005. Wahrscheinlich komplett.
Nee, ich meine nicht World of Warcraft. Ich meine Warcraft.
Ach, Warcraft kam raus 90er Jahre 96.
Was meinst du, Sven?
Habe ich nicht gespielt.
94.
Boah,
da war Alexander ganz gut dabei.
Ja.
Ja.
Ich habe mir, es hat mich dran erinnert, ich versuche es gerade mal zu finden. Ich habe mir kürzlich mal die Mühe gemacht, weil ich hatte irgendwie versucht, andere Computerspiele nachzuvollziehen, die ich aus meiner Kindheit kannte. Nee, genau. Es war eine von diesen unsichtlichen Twitter-Fragen oder Facebook-Fragen, die mal rumkamen, ne? So, welche drei prägenden Computerspiele so ungefähr? Ich so, drei. Ja, und dann habe ich versucht, mal das irgendwie nachzuvollziehen. Und ich habe irgendwie tatsächlich mal so nebenbei so eine Liste angelegt und geguckt, wann war eigentlich was? Und da habe ich mich so irgendwie durch alte Bestenlisten mal so durchgewühlt. Ach ja, das gab's ja auch noch. Ja, ich versuche das gerade mal zu finden, weil das war schon irgendwie ziemlich erhellend. Aber ja, irgendwie Rollenspiele hat mich schon immer irgendwie gerissen.
Ich meine, das ist natürlich jetzt gerade in Zeiten, in denen wir viel mehr auf das Häusliche reduziert sind, ist natürlich der gesamte Medienkonsum, so wie wir ihn ja heute haben können, glaube ich, auch ein Stück weit hilfreich und stabilisierend, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn wir mal wieder ganz kurz so das psychologische Bild nehmen. Stell dir mal vor, wir hätten die heutige Zeit und du hättest tatsächlich die drei Fernsehprogramme. Und im Zweifelsfall noch nicht mal irgendwelche Aufzeichnungsgeräte, sodass du zeitsouverän dir Dinge anschauen könntest und eben auch keine Computerspiele. Klar würdest du dann mehr lesen, also das wäre wahrscheinlich die Konsequenz daraus, dass die Menschen sich wieder dem Medium Buch zuwenden würden. Aber ich glaube natürlich, dass in der heutigen technologisierten Gesellschaft die Optionen von Streamingdiensten und auch die Option auf Computerspiele. Und ganz interessant finde ich ja auch diese Entwicklung, die ich zunehmend beobachte, in die ich ja keinen Einblick habe, aber irgendwie gehöre ich jetzt auch zu dieser Szene durch Unfall. Diese Twitch-Geschichte, also dieser Medienbruch, dass du gar nicht mehr selber spielst, sondern Menschen beim Spielen zuguckst. Diese ganzen Game-Streamer, die es ja gibt, das finde ich eine ganz interessante Entwicklung. Das scheint ja sich weiter zu expandieren. Das heißt, dem Medium-Computerspiel, glaube ich, die Bedeutung so rum des Mediums-Computerspiel, ja auch finanziell, was das Kapital, was da investiert wird in die Computerspielindustrie, was ja Hollywood schon längst überholt hat, das ist, glaube ich, noch gar nicht so angekommen, wie groß diese Industrie ist und wie viel Geld da auch umgesetzt wird und wie viele Menschen da inzwischen begeistert sind. Und ich finde, das ist ganz gut im Moment, dass es das gibt, dass es dieses Ventil auch gibt für Menschen, sich zu beschäftigen in einer sehr eingeschränkten sozialen Zeit, sagen wir mal. Ihr habt Familien, ihr habt Kinder. Ich glaube, für euch ist das nochmal, glaube ich, anders, ne? Also man kann sich dann ja auch mit der Familie vielleicht mehr beschäftigen.
Ja, kann man.
Ja.
Gut, danke. Stellt bitte Fragen im Chat.
Nee, aber es ist ja halt auch die Sache, ne? Irgendwie bei Kontaktbeschränkungen. Ich meine, momentan ist unsere Tochter bei uns irgendwie die Person, die irgendwie die meisten Kontakte hat, weil Kita. Aber darüber hinaus, ich meine, das ist, wir haben jetzt auch die letzten Wochen, also eine ihrer besten Freundinnen, weil die in einer anderen Kita-Gruppe ist, mit der sie normalerweise keinen Kontakt hat, die sehen sich halt auch nicht. Ja, und genau das gleiche hier bei uns hier auf dem Hof oder so, das ist halt auch ziemlich eingeschränkt. Ne? Also das ist schon da natürlich auch wieder, ja, also hier irgendwie der Tanzverein irgendwie um die Ecke mit einmal die Woche oder so ist halt nicht, aber die haben jetzt endlich auch angefangen, das eben auch einmal die Woche hier über Zoom zu machen, was halt sehr spaßig ist bei uns irgendwie dann mit Laptop und irgendwie und dann auf den Fernseher gebeamt und so, ist schon ganz cool, aber ja, das ist, glaube ich, da jetzt nicht, ist es anders, klar, aber ja, mit ähnlichen Einschränkungen verbunden, ne? Ich habe übrigens gerade die Liste gefunden. Das älteste Spiel, was ich hier draufstehen habe, also ist nicht das erste Spiel, was ich gespielt habe, aber ist Elite.
Krass.
1984.
Welches System hast du gespielt, Elite, das
erste Mal? Ich hatte ja keinen C64. Ich war ja Schneider verdammt von meinem Vater. Schneider CPC 464. Aber ja.
Das älteste Spiel, das ich gespielt habe, müsste auf einem Atari 2600 gewesen sein.
Exakt, bei mir auch, ja. Ja, wahrscheinlich sogar E.T. Das sagen umwohnende E.T.
Die E.T. habe ich nie gespielt, das weiß ich.
Dungeon Master?
Da bin ich ja deutlich zu jung für.
Atari?
Was haben wir denn gespielt? Es gab so ein Spiel, da warst du ein Raumschiff und du musstest durch so Türchen durchfliegen. Und wenn du 10 davon erwischt hast, dann warst du vom Planeten weg.
Das waren ungefähr 98% aller Computerspiele auf dem Planeten.
Ja, und dann natürlich später hier Summer Games, Winter Games. Das kommt ungefähr hin, 87.
Ja, ja.
Da war ich ja 8. Dann kommt das ungefähr hin. Das werden so die ersten Dinger gewesen sein, die wir gezockt haben. Hör mal, was ist denn Moon Patrol? Das hört sich doch so an, als könnte es das sein.
Nee, da bist du mit dem Japol Mondpator. Hier fragt übrigens gerade jemand, ob das Archiv des Psychotalks online bleiben wird in der Pause.
Ja, klar. Ich werde jetzt nicht die Website irgendwie anschalten oder so. Und,
na toll, jetzt wollte ich sowas sagen, für Premium-Hörer 5 Euro investiert schon.
Kriegt dann eine CD geschickt. Nee. Das bleibt schon da. Alles kein Thema. Wer weiß, weil, ne, wenn wir irgendwann mal spontan Bock haben, machen wir dann vielleicht spontan nochmal irgendwie, chatten wir uns nochmal zusammen, dann gibt es nochmal irgendwie eine Sendung, warum nicht? Kann ja passieren.
Deswegen lohnt es sich immer, unseren Twitter-Kanälen zu folgen.
Genau. Und es kann auch sein, dass wir dann haben wir verstanden, dass wir nicht untereinander können. Auch das wäre eine denkbare Variante. Wir müssen wieder. Ja, was bleibt denn von diesem Abend, der wahrscheinlich der unstrukturierteste, aber irgendwie auch sehr nett war? Es ist sehr schön, mit euch gesprochen zu haben. Erstmal ganz egoistisch gesprochen. Das haben wir nämlich lange nicht mehr
gemacht. Ja, das bleibt auf jeden Fall für mich. Ich finde, am heutigen Abend darf man auch mal ein bisschen eigensüchtig sein und sich das Recht rausnehmen, einfach für sich was Schönes mitzunehmen. Und ich nehme einfach nochmal mit, dass das eine schöne Zeit war und dass der heutige Abend eben dazu auch passend war.
Ja. Schönes Fazit.
Schnacken, schwelgen, trinken.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Also. Ich glaube auch tatsächlich, auch wenn sich das jetzt völlig überhöht anhören mag, ich glaube auch, dass wir tatsächlich vielen anderen Podcasts, die eine ähnliche Thematik beackern, wie wir das jetzt hier getan haben über 8 Jahre, den Weg bereitet haben. Ich glaube, dass wir schon für einige Leute so ein Vorbild waren, das glaube ich schon.
Ich glaube, wir waren so als zweite, dritte Generation einfach auch diejenigen, die dann irgendwann mal sehr präsent waren. Viva Britannia, also ich kann mich auch an die Lesungen mit dir erinnern, Sven, als dann auch noch die Bücher kamen. Das war halt eine Zeit und jetzt ist eine andere Zeit wieder. Wobei es ja nie, ich kann jetzt von mir sprechen, ich weiß, dass es bei dir komplett anders ist, Sebastian, mir ging es ja nie um Fame. jetzt ist es angekommen.
Schön, schön, ja.
Sondern im Grunde genommen, damals war es mir noch nicht so klar, wie es mir jetzt klar ist nach 10 Jahren. Mir ging es immer darum, Dinge mit den Menschen zu tun, die mir Freude machen und dann Menschen dabei zu haben, mit denen ich gerne Dinge tue. Und jetzt nochmal gerade auf dich, Sebastian, du hast gerade gesagt, was haben wir alles gemacht, 2012, 2013, 2014 in der Zeit. Das ist auch eine Zeit, wo ich auch sehr viel gelernt habe, wo ich sehr viel von dir gelernt habe, wo wir ja auch sehr, sehr intensiv viele Dinge zusammen gemacht, bearbeitet, besprochen haben, und wo ganz, ganz viel passiert ist. Und das ist für mich nach wie vor eine prägende Zeit, die sich dann eben aus verschiedenen Gründen, nicht desto weniger, dass du auch deine Familie ja nun dann mit zwei Kindern hattest, und das zieht alles Ressourcen ein Stück weit natürlich ab. Mhm. Aber das sind einfach ganz, ganz prägende Elemente meines Lebens. Also ich habe ja das Studium als prägendes Element gehabt, dann habe ich die erste berufliche Phase, dann gab es meine beruflichen Veränderungen, was den Brot- und Butterjob angeht, und dann dazwischendrin dieses ganze Podcast-Bubble-Ding in der Bubble, in der wir uns bewegt haben, und das war immer gut für mich auf allen Ebenen. Und da warst du, Sven, dann eben die perfekte Ergänzung auch nochmal drin für die beiden sehr emotionalen Menschen, die Sebastian und ich dann auch sind an einigen Stellen. So, das fand ich mal gut, dich damit beizuhaben.
Ja, aber, ne, wie wir halt gesagt haben, funktioniert, glaube ich, ganz gut in der in dem Level an Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeit, die wir halt eben haben. Ja.
Genau, und ähnliche Formate wie in dem Psychotalk wird es nicht geben können. Also, fragt mir jemand gerade im Chat. Es gibt viele Psychologieformate, die man sich anhören kann, da muss man immer selber entscheiden, ob man das gefällt oder nicht. Das hat ganz viel, glaube ich, bei mir ist es so bei Podcasts häufig so mit den Stimmen auch zu tun, ob ich die hören mag oder nicht. Wer möchte, kann mal bei Alle Bekloppt reingucken. Das ist anders, aber da geht es auch um Psychologie und da bin immerhin ich dann noch aktiv. Und ansonsten muss man darauf hoffen und warten, dass es den Psychotalk wieder gibt. Und wenn dann jemand ein Crowdfunding aufsetzt, um nicht nur 5 Euro, wie Sebastian sie aufgerufen hat, sondern viel mehr uns zu geben. Also mein Modern Talking ist ja mit dem entsprechenden Plattendeal dann auch zurückgekommen.
Ja. Nee, tatsächlich, ich glaube, also ich habe nicht viele gehört. Ja, es gibt hier diverse Psychologie-Podcasts, aber das ist dann ja meistens eben auch entweder stärker in Richtung Ratgeber oder aufklärerisch oder dann ne, auch so ein bisschen irgendwie dann Selbstvermarktung etc. Wenn man jetzt auch mal von den Werbungen für unsere eigenen Publikationen im JMB-Verlag irgendwie und unsere anderen Podcast-Produktionen absieht, ist, glaube ich, ja wirklich der Schwerpunkt vom Psychotalk eben. Es ist ein Laber-Podcast, aber irgendwie dann mit, glaube ich, einer hoffentlich guten Portion Substanz, aber gleichzeitig wollen wir halt hier irgendwie nicht als irgendwie sagen wir es mal so, ich glaube, wir haben auf Marketing nie viel Wert gelegt, weil es uns halt einfach für die Sache auch nicht wichtig ist, ja, sondern uns sind halt irgendwie die Themen wichtig, es ist unsere eigene Sicht da drauf und wir tauschen uns dazu aus und das macht es letztendlich aus und wir verfolgen hier keine, messianische oder kommerzielle Interessen irgendwie dabei, sondern es hat sich, so wie sie es halt ergeben hat, ne, so haben wir es dann halt auch ein Stück weit fortgesetzt.
Ja, also ich habe viel mehr Markenidee in alles, was sich um Huxilla rankt, investiert, als in den Psychotalk. Der Psychotalk ist eine organische Marke immer gewesen, die sich so gefügt hat und so gut war, wie sie war. Aber die war nicht so konstruiert oder so sehr durchdacht und geplant, wie das bei Huxilla der Fall gewesen ist, bei mir zumindest. Ich bin auch sehr froh, dass du das irgendwann übernommen hast. Sven, Entschuldigung.
Alles gut. Was ich nochmal sagen möchte, bevor ich mir dann monatelang vorwerfe, es nicht gesagt zu haben. Alexander sagte ja gerade, natürlich humorvoll, dass es hier um den Fame mir gegangen wäre. Das ist natürlich Blödsinn. Aber worum es mir wirklich gegangen ist, und das ist bei allen meinen Podcast-Produktionen so gewesen und wird auch in Zukunft für mich das definierende Maßstab sein, ist nämlich der, anders zu sein. Ich wollte immer... Weil für mich mein Primärmedium, das hatte ich mit Alexander auch schon mal erörtert, mein Primärmedium ist eigentlich nach wie vor die Schrift. Ich bin jemand, der schreibt und sich im Schreibenden wiederfindet, mehr als er das im Podcastenden wiederfindet. Und deswegen lag mir immer am Herzen, dass meine Podcasts immer anders sein sollten. Und das war beim Bartocast sehr massiv der Fall. Das war aber auch beim Zapfahren der Fall. Das war beim Podcast der Fall, da haben wir auch Sachen gemacht, die andere so nicht gemacht haben, und das war letztlich auch beim Psychotalk der Fall, wo wir eben auch nicht aus meiner Sicht in so eine ganz einfache Schublade zu stecken waren, sondern immer wieder über die Randbereiche der Psychologie hinweg in Bereichen gewildert haben, deswegen auch diese Schwarzenegger-Folge als so wichtige, die man nicht unbedingt der Psychologie zugehörig ansehen würde. Und das ist für mich tatsächlich, was so meine podcasterische Tätigkeit, wenn man das so sagen will, ein relativ hohes Gut, anders zu sein. Das mag ein bisschen pubertär trotzig klingen, aber das ist halt so. Und bei dir, Sven? Du hältst dich gerade so vornehm zurück.
Ja, der hat gerade eine Frage im Chat beantwortet, die ich eigentlich noch ganz spannend finde.
Ach so.
Ich bin ja nicht im Chat.
Ach so, ja.
Nee, genau. Da schreibt nämlich nochmal Katharina, dass es eine Dr. Who-Folge gibt, wo das Zitat vorkommt, wir gehen alle zusammen, wenn wir gehen, und sagt, Mensch, das klingt so ein bisschen wie dieses QAnon, dieser QAnon-Wahlspruch. Und die Frage, ob sich Verschwörungsideologen an sowas orientieren. Ich lese mal gerade, oder sag du erstmal deine Antwort, Sven.
Ja, ich hatte dazu gesagt, umgekehrt wird ein Schuh draus. Du hast halt das Thema, dass, also ich glaube jetzt nicht, dass ich die Verschwörungs Gruppen da irgendwie an Dr. Who orientieren, sondern dass Dr. Who einfach da einfach diesen Mechanismus aufgreift, dass du da halt irgendwie eine sektenartige Gruppierung hast, wo du dich halt quasi als, wo eben ein Charakteristikum ist, dass du im Grunde, dass sich das Individuum halt irgendwie der Gruppe unterordnet, ja, und damit eben auch zurücksteht, und dass ja dieses Motiv von, also es geht ja dann weiter auch dann in dieser Dr. Who-Folge, dass eben ja auch zum Beispiel Massenselbstmorde dann eben auch innerhalb von Sekten halt ja leider eben auch nicht irgendwie selten sind, sondern weil die sich halt dann irgendwie insgesamt so stark dann irgendwie auf diesen, auf diese eine Sache ausrichten. Und dann eben gesagt wird, ne, irgendwie Endzeitmythen etc. oder wir sind die Erwählten und keine Ahnung was. Und das kommt ja häufiger vor, und das umgekehrt sich dann an der Stelle, dass das einfach in dieser Dr. Who-Story dann halt genau dieser Mechanismus halt irgendwie aufgegriffen wird. Und das ist ja leider irgendwie dann so eine, ein wesentliches Charakteristikum eigentlich von solchen Verschwörungsmythen und Gruppierungen sind, die sich darum dann eben auch bilden. Sag ich als derjenige, der nicht zu dem Thema promoviert hat.
Ja, aber völlig richtig. Natürlich ist Kunst, Fernsehen, Kultur auch immer ein Spiegel der Gesellschaft. Und das würde ich jetzt im Kontext dieser Folge eher so interpretieren. Und zeigt halt, dass das zeigt im Grunde genommen ja, dass auch das, was QAnon da macht, nichts Neues ist, sondern eigentlich was Uraltes ist, aber einfach in einem neuen Gewand sich darstellt. Um es kurz zu fassen.
Mich würde interessieren, von wann die Folge ist. Gerade bei Dr. Who kann das ja aus irgendwann der letzten vier Jahrzehnte sein.
60.
So. Ja, ja. Spannend wäre ja, was Sven gerade benannt hat mit dem Massensuizid, ob das beispielsweise vielleicht eine Folge in zeitlicher Nähe zum Massensuizid von Jonestown 78 war.
2017 wird hier gerade geschrieben.
2017, okay, na gut, dann hat es damit eher weniger zu tun, was 78 war. Aber ich glaube, dass, also grundsätzlich stimme ich euch beiden zu, aber ich glaube, dass es sehr wohl auch eine reziproke Ebene gibt, dass nämlich sehr wohl sich dann Verschwörungstheoretiker in dieser Folge wiederfinden,
ja, klar, und
glauben, dass das eine Symbolhaftigkeit hat,
die
über den das einfache Aufgreifen des Ganzen hinausgeht, ne?
Na klar, na klar, na klar. geht dann immer in beide Richtungen letztendlich.
Ja. Genau.
Aber ich sag nur, Heaven's Gate, das war 97 zum Beispiel. Ne? Also es ist jetzt ein bisschen näher.
Schon ein bisschen her. So lange her?
Ja, gerade geguckt irgendwie. Weil
das ist 23 Jahre her, Leute. Ist euch das bewusst? 23 Jahre.
Ja.
Mir ist Zeit.
Ich habe letztens diese Wacko-Serie angeschaut. Ihr erinnert euch noch, Wacko?
Mhm, ja.
Ja, ja.
Geil. Das ist das, was jetzt gerade passiert ist, ist mir im Büro mit 10 Mitarbeitern, die ich habe, nicht ein einziges Mal passiert.
Krass.
Wann auch immer ich hier sagte, erinnert ihr euch noch an Wacko? Stellt euch fest, ich bin alt. Ich bin alt, 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 alt. Und keiner erinnert sich mehr an David Koresh oder ähnliches.
Mhm. Ja, schön. Ja.
Danke dafür. Danke für diesen Moment, mich ein bisschen jünger zu fühlen.
93.
Mhm.
Da war ich 14.
Ja. Branch
habe meine Mitarbeiter noch gar nicht geboren.
Ja gut, und das ist ja immer so. Also ich merke jetzt einfach so langsam, wo ich so auf die 50 so langsam zugehe, was das heißt, wie weit man zurückguckt. Ja, ich bin noch nicht ganz dicht davor von den 50, aber ja, es kippt, dieses Jahr kippt so das die Dekade bei mir.
Düdüm.
Naja.
Ja, ja.
Ja, wir haben unsere 3 Stunden um, meine Freunde. Kommt noch was aus dem Chat? Irgendwelche Sachen, die wir mitnehmen sollen. Wie gesagt, ich bin ja nicht im Chat. Ich kann das ja alles gar nicht beurteilen.
Ja, nee, es geht jetzt noch mal ein bisschen um Fernsehen, Holodecks, Star Trek.
Hatten wir auch eine Folge zu.
Ja, ja. Sehr früh.
Haben wir alles gehabt.
Dabei fällt mir aber ein, Waschraus können sich auch jetzt mit der 3. Staffel etwas mehr für Discovery erwärmen, habe ich gehört.
Ja, ist jetzt halt Star Trek, ne?
Ja.
Jetzt, ja, machen, genau. Jetzt haben sie halt.
Ja, ja. Ist kein, ja, keine, okay. Jetzt machst du das Fass auf. Jetzt um diese Uhrzeit noch. Die 3. Staffel Discovery, es wird immer schlechter. Die 2. war schon schwach im Vergleich zur 1. Hä? Und jetzt sind sie in einer politisch korrekt weichgespülten Kacke angekommen, die man sich ja, eigentlich nur noch reinziehen muss, weil es Star Trek ist. Aber es hat überhaupt keinen Reiz mehr, es ist überhaupt nicht in der jetzigen Dekade mehr angekommen. Es hat leider nichts Innovatives mehr von dem, was man eigentlich von Star Trek gewohnt war.
Ja. Und das war all das, was ich von neuen Star Trek nicht gut fand, aber das hat daran liegen, dass ich auf die 50 zugehe und ein heimeliges, politisches, korrektes Universum haben möchte.
Ja, du möchtest eigentlich Next Generation immer haben.
Nee, das ist falsch.
Nee.
Ich möchte, ja, ist aber, das würde jetzt den Rahmen komplett.
Deep Space Nine. Mehr Deep Space
Nine. Deep Space Nine?
Ja.
So viel Religion.
Ja, sorry, ja,
das ist so hochspannend.
Ja.
Also, nee, das Hochspannende an Deep Space Nine ist, ich habe kürzlich mal wieder ein paar Folgen gesehen, auch frühe Folgen von Deep Space Nine, wo alle sagen, ja, da war die Serie noch nicht entwickelt, wo es um Bombenattentate von religiösen Fanatikern ging. Das hat mich, da habe ich eine Folge geguckt und dann habe ich davor gesessen und habe gedacht, Moment mal, was guckst du da eigentlich gerade? Haben die eine Zeitreise gemacht? Und das hatte plötzlich so einen krassen Bezug. Das hat mich ziemlich geflasht, ehrlich gesagt.
Da möchte ich gar nicht widersprechen. Für die philosophische Entwicklung meiner Person war aber, was viele leider nicht kennen, Babylon 5, zumindest bis zum Ende der Schatten,
großartig.
Deutlich besser. Das war eine großartige
Serie.
Das
ist das größte Sci-Fi-Ding, was es gab. Ja. Bestgeschriebene Serie aller Zeiten wahrscheinlich sogar.
Keine Frage.
Aber ich finde nur bis zu dem Ende der Schatten, als es dann um die Kriege auf dem Mars ging, das war letztlich nur noch ein Abklatschen, Prequel.
Das
so
war ja auch eine Serie, die gar nicht mehr geplant war. Also das war ja, ihr dürft nur 4 Staffeln machen.
Gar nicht.
Ja, ja. Er wollte 5 Staffeln machen, dann haben sie gesagt, nee, nach 4 Staffeln ist das Geld alle. Dann hat er es zu Ende geschrieben und dann kam plötzlich ein anderer Sender und hat gesagt, ach, wir finanzieren dir noch ein paar Folgen. Dann war so die Story, aber eigentlich ist die Geschichte zu Ende und dann, das erklärt auch diesen unglaublichen Bruch in der Serie.
Ja, ja.
Das ist so.
Produktionsgründe einfach. Und die Aussage war, ich werde das nie wieder weiterdrehen können, dann mache ich es lieber in 4 Staffeln fertig. Das war das Ding.
Ja. Nee, aber nee, tatsächlich Discovery, ich fange an, damit meinen Frieden zu machen, weil ich irgendwie tatsächlich den Zeitsprung und also ich finde es ja schön, dass mit der kürzlichen Folge irgendwie, wo es dann in Richtung Trill geht, das wird dann diversen politisch Inkorrekten wahrscheinlich irgendwie, den wird der Kopf explodiert sein. Allein das finde ich ja irgendwie schön. Aber
wobei das auch nicht neu war und auch die Höhle der Trill und der Topos des Kontaktes zu dem, das war alles Deep Space Nine.
Ich fand das ganz interessant, weil gerade die Tage eine Bekannte von mir irgendwie auch nochmal geschrieben hatte, dass sie jetzt gerade nochmal Deep Space Nine zu Ende geguckt hätten und es immer noch für sie die beste Serie wäre und dies und jenes. Was ich persönlich immer noch finde, es ist mir natürlich in Teilen zu amerikanisch, weil den ganzen Baseball-Scheiß können sie sich sparen. Aber und letztendlich auch, ja, natürlich war irgendwie Dex schon irgendwie ein ziemlicher Schritt nach vorne, aber sie wurde halt auch in dieser Rolle immer zu sehr irgendwie auf ihre weibliche Wirkung auf Männer irgendwie reduziert und ohne jetzt wirklich Berücksichtigung, hallo, wir reden hier über eine Kreatur, die letztendlich irgendwie acht Persönlichkeiten unterschiedlicher Geschlechter irgendwie in sich trägt. Egal. Gut. Aber für die Zeit? Super. Also wenn wir über Star Trek reden.
Aber mir das fehlt Discovery Lorca. Jetzt höre ich noch kurz auf. Für mich wird Discovery Lorca sowas von überschattet von The Mandalorian, dass es nicht mehr auszuhalten ist. So.
Ja, okay.
Ja, The Mandalorian haben wir noch nicht reingeguckt, da will meine Frau irgendwie nicht so recht ran.
Das ist das Großartigste. Ich habe heute die aktuelle Folge, die habe ich noch geschafft vor unserer Live-Sendung. Das ist, ich will nichts sagen, weil sonst würde ich hier Leute spoilern.
Okay, die aktuelle Folge muss ich auch noch. Also ich muss dazu sagen, ich werde im Vergleich, also ich bin einfach Tracker. Ich werde mit Star Wars nicht wirklich warm. Ich liebe auch The Mandalorian, muss ich auch dazu sagen. Aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Ich habe mir auch irgendwie viele Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich einfach da nicht so drin bin, habe ich mir nochmal angelesen, worauf nochmal vielleicht Anspielungen sind oder Fortsetzungen. Ich habe jetzt sogar angefangen irgendwie nochmal, ich habe versucht irgendwie auch Clone Wars nochmal anzufangen, irgendwie nachzugucken. Bin da aber noch nicht wirklich irgendwie reingekommen. Aber Mandalorian ist schon, ja, selbst für mich als jemanden, der irgendwie ansonsten außer den Filmen jetzt nicht wirklich, doch.
Steve, finde ich schon gut. Ist eine ganz einfache Serie mit ganz einfachen Motiven und ich finde das so unglaublich mutig, dass sich das jemand traut, einfache Geschichten zu erzählen. Das sind ja meist drei Schauspieler pro Folge, die da vorkommen. Das ist ja häufig nicht.
Ja.
Und wenn du das Star Wars Universum kennst, hast du ganz viel Spaß an den Andeutungen und du brauchst es aber überhaupt gar nicht. Du brauchst das Star Wars Universum nicht, um The Mandalorian gut zu finden. Und das ist ein genialer Kunstgriff, der da gelungen ist. Es ist halt gut, und das ist das, was ich schon ganz oft gesagt habe, weil es ein ganz eigenständiges Format in diesem Universum ist. Und ich würde mir bis heute wünschen, dass jemand mal nicht einen Han Solo Film dreht, wo all das, was in 35 Filmen und Serien und 48 Romanen sowieso schon erzählt ist, nur noch mit Bildern versieht, sondern ich würde mir wünschen, eine Buddy-Komödie aller Dumm und Dümmer mit zwei Piloten, die einen LKW im Weltall fliegen und Material zum Todesstern bringen müssen. Und dabei passiert halt nur Quatsch. Eine Buddy-Comedy im Star Wars-Universum und du siehst dann einmal so Darth Vader mit dem Imperator vorbeilaufen, während das Klo überläuft oder so. Das sind Filme, die du im Star Wars-Universum. Du kannst doch nicht immer die gleiche Geschichte erzählen. Ja. Du musst in diesem Universum neue Geschichten erzählen. Dann
also quasi eine Art Spaceballs.
Ja, aber schon in dem echten Universum.
Ja, Lower Decks für Star Wars.
So. Genau.
Ja.
Wir sollten jetzt aufhören.
Wir sollten
auch, ich warte auf die vierte Staffel, um auch nochmal eine Serienempfehlung loszuwerden. Ich warte auf die vierte Staffel Fauda.
Ach ja.
Guckt keiner von euch?
Hab ich nicht gesehen.
Nee, hab ich gesehen.
Das ist mir aber schon 48 Mal empfohlen worden.
Ja.
Genau, jetzt ist es das 49. Mal und man weiß, wenn eine Serie einem 49 Mal empfohlen wird, dann ist es eigentlich so, dass man sie auch gucken muss.
7x7, das ist ein Zeichen, ja.
Das ist ein Zeichen. Ihr Lieben, wir müssen zum Ende kommen. Es hilft alles nichts.
Wirklich? Muss das sein?
Ja.
Ich glaube, wir werden uns wieder hören und auch wieder senden.
Ja, klar.
Wenn die Zeit gekommen ist und der Mond dreimal über den Schatten der
Nein. Wenn die Sterne richtig stehen.
Wenn die Sterne riecht, das ist schön. Hm? Ja, das ist sehr schön, Lovecraft.
Dann wird der Psychotalk aus dem Meer erheben.
Warum haben wir eigentlich eine Lovecraft-Folge gemacht?
Haben wir auf der Liste stehen, genauso wie Umberto Eco.
Ja. Wir können nur in eine Pause gehen. Es sind noch genug Themen da.
Ja,
das denke ich auch. Passt auf euch auf, passt auf eure Familien auf, passt auf euch auf.
Die großen Kommt alten gut Podcaster durch gehen jetzt wieder schlafen.
Genau. Das ist so schön. Und wir sehen uns wieder und hören uns wieder.
So ist das.
Mit euch.
Und wie immer.
Schöne Jahresendzeit für euch alle.
Genau. Passt auf euch auf. Passt auf eure Lieben auf. Und wir hören, lesen, sehen uns.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.